Der Podcast wird euch präsentiert von For the Streets. Sneaker, Leinwände und Flächen in deinem Design. www.forthestreets.de.
Fuppes und Rap, Folge 6. Bei uns ist heute Marz und damit wohl der Gast, der bisher am meisten die beiden Elemente Fuppes und Rap miteinander verbunden hat in seiner Musik. Als VfB-Fan ist Marz leiterprobt, kann man tatsächlich wirklich sagen. Sein Rap ist spätestens seit der Zusammenarbeit mit der Jazzkapelle Bixie Boys genauso unique wie der Verein VfB das ist. Mit ihm konnte ich über Jürgen Klinsmann, VfB-Legende, familiäre Verstrickungen mit dem 1. FC Nürnberg, ein kommendes Kollabo-Album mit einem sehr bekannten Oldschool-Rapper und Käse reden. So ein Gespräch hatte ich persönlich noch nie, umso schöner, dass wir es aufgenommen haben. Viel Spaß mit der 6. Folge Fuppes und Rap. Hallo und herzlich willkommen bei Fuppes und Rap. Marz, grüß dich.
Servus.
Grüße dich. Wir haben sehr längere Zeit nichts mehr von dir gehört. Das ist vor einiger Zeit aufgebrochen worden und da gab es ein nettes Release mit Johnny Rakete. Und dazu möchte ich dir eine kurze Anekdote erzählen. Denn ich habe, kurz oder lang vielleicht auch, und zwar hattet ihr ein Insta-Live und dieses Insta-Live habe ich verfolgt, aber ich war etwas spät dran, ich bin etwas spät da drauf gegangen und ich habe mich gefragt, ist Marz eigentlich noch im Fußballfilm? Dann würde ich ihn super gerne für den Podcast anfragen und das allererste, was ich gehört habe, als ich in diesen Livestream reingekommen bin, ist, nein, Joža Kalajdžić wechselt nicht nach England. Und damit war meine Frage.
Jawohl. Voll gut,
Beste. Damit war einfach meine Frage auch beantwortet. Das hat sich dann tatsächlich geklärt. Joža Kalajdžić ist nicht nach England gewechselt. Das heißt, es ist Marz das Orakel.
Ja, boah, aber auf dem Weg, also ich wünsche niemand auch den Weg, den ich den bittersten Hass empfinde, also auch gegen den ich den bittersten Hass empfinde, zumindest wenn er spielt, eine Verletzung. Also wirklich, ich hasse es, wenn Menschen sich verletzen oder wehtun und dann halt Spieler gleich ins, auch bei Gegnern so, ja, das sind zwei ausgefallen, ja toll, ich will wenn dann gegen die beste Elf gewinnen und gerade wenn dann man selber, so also der VfB dann aus meiner Sicht, viele Verletzungen zu beklagen hat, dann ist das schon sehr bitter und ich kann mich nicht erinnern, dass es mal so bitter war wie in den letzten Wochen. Aber geht aufwärts. Wir haben eine gute medizinische Abteilung da in Cannstatt.
Ja. Wer es jetzt noch nicht verstanden hat, Marz ist VfB-Fan und wenn man das jetzt vorher nicht so ganz auf dem Schirm hatte, dann muss man, glaube ich, nur zwei oder drei wahllos ausgewählte Tracks von dir nehmen und man hat eigentlich schon die Antwort tatsächlich. Das ist, ich glaube, von denen, die ich bisher hier im Podcast hatte als Künstler, bist du eigentlich tatsächlich derjenige, der am meisten Fußball in seinen Raps thematisiert. Jetzt blöde Frage zum Start, warum?
Boah, wenn du das sagst, also so krass ist es mir jetzt nicht aufgefallen. Es gibt nicht so viele Überschneidungspunkte, das stimmt. Ich hatte schon mal so ein Interview und also das war aber komplett aus der Fußball-Ecke. Von FUPA, Shoutout an den Herrn Meisler an der Stelle. Da gibt es nicht so viele Überschneidungspunkte und ich frage mich immer, warum. Also weil ich glaube, viele, gerade in den letzten Jahren gibt es natürlich viele Zlatan Ibrahimovic-Songs oder keine Ahnung so, gucken ja Fußball oder haben ein Paris-Trikot an oder keine Ahnung oder kommen halt bei sich irgendwo aus dem Kaff und haben früher mal gekickt. Und ich finde gerade Musik oder wenn du was textest, gibt's, ist ja so billiger Spruch, ist ja, spiegelt das alltägliche Leben wieder. Und deswegen nehme ich das einfach mal an, wird sich bei mir das gehäuft haben, weil ich nun mal gerne diesen Idioten zugucke, wie sie den Ball hinterherrennen. Ja.
Und das machst du auch tatsächlich nicht erst seit gestern, sondern auch schon auf dem ersten Album von dir oder auf dem ersten Mixtape hat man das schon relativ eindeutig hören können. VfB, wie lange? Wie lange 15:30 Cannstatter Kurve, Unterrang, Stehplatz?
Mit Unterbrechung, so seine zwei, drei Jugend-Graffiti-Jahre, wo man auf alles einen Fick gegeben hat und nur so mal kurz geguckt hat, wie hoch sie verloren haben, seit Klinsmann gegangen ist. Also, es klingelt. Ich gehe da kurz hin und fang da genau wieder an. War ja gut.
Alles klar. Da ist er wieder.
Das ist die Gefahr, wenn man alles von zu Hause macht, dann wird man immer unterbrochen. Scheiße.
Wenn sich das Zuhause und das Büro und das alles irgendwie vermischt, ne?
Wir kommen vielleicht nachher noch drauf, inwieweit sich das bei mir, auf welchen Ebenen sich das in den letzten 2 Jahren vermischt hat. Und das sind mehrere. Und deswegen ist es sehr crazy so. Naja.
Das machen wir. Aber jetzt, wir waren bei Jürgen Klinsmann. Eine Figur, die in den letzten Jahren auf jeden Fall
polarisiert hat.
Es gibt ja Menschen, die haben eine gewisse Renaissance erlebt. Ich glaube, wenn es ein Gegenteil von einer Renaissance gibt, dann war es Jürgen Klinsmann. Aber du hast gesagt, wenn man die Zeiten ausnimmt, in denen du dich anderweitigen Dingen gewidmet hast, war das die Zeit dann, als Klinsmann weg war.
Ja, knapp. Also mein Vater ist selbst Grußvater, der ist Clubfan. Guter, du bist ja Schalker, gell?
Das ist richtig.
Habe ich mitbekommen. Ja, dann würdest du jetzt es nicht scheiße finden, dass mein Vater Clubfan ist. Wahrscheinlich fährst du
absolut nicht, aber ich finde auch generell auch die Tatsache, dass du VfB-Fan bist, aber da kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf, finde ich jetzt auch nicht so ganz so schlimm, also alles gut.
Nee, ich finde allgemein immer gut, um jetzt abzuschweifen, aber das tut man beim Fußball ja nie. Es ist gut, wenn die Leute sich für Dinge begeistern können. Also allgemein, nicht nur im Fantum, sondern wenn Leute begeisterungsfähig sind, dann leben die Menschen, das klingt jetzt sehr philosophisch, aber deswegen feiere ich es auch, wenn jemand geil Bayern-Fan ist. Also wenn er das wirklich spürt, dann soll er das wirklich spüren und feiern, so, aber deswegen, ich bin da jedem offen gegenübergestellt. Nee, mein Vater hat mich damals angelogen, in Anführungszeichen. Und so, es war 90 WM und ich war sehr, sehr klein natürlich, aber hab schon so geschnallt, was da geht. Und so, wer ist das? Ja, Jürgen Klinsmann, ja, wo spielt der? Ja, in Stuttgart. Und er hat schon in Mailand unterschrieben gehabt. Und mein Vater so, ja, vielleicht findet dann VfB cool und wird nicht Mailand-Fan. So, und Italiener konnte mein Vater nie ab. Also, Linkswähler, alles cool, nur beim Fußball war er immer so, nee. Und ja, jedenfalls ist er da gerade nach Mailand und ich habe mich so angefangen von VfB zu interessieren. Und die sind danach, kurz danach ja auch Meister geworden in Leverkusen zu 10. Shoutout Summer. Und dann bist du als Kind natürlich gehypt, wenn du was cool findest und so weißes Trikot, roter Brustring und Sommer und die werden Meister. Das, ja, dann war es um mich geschehen.
Und es war natürlich alles brutal nah bei dir, ne? Das kommt natürlich auch vielleicht noch einfach dazu.
Ja. Also ich komme 50 Kilometer von hier, gebürtig aus Göppingen. Da ist nicht so viel her, was man so kennt. Märklin kommt von dort. Märklin, die Eisenbahn.
Spielen die nicht Handball?
Genau, und Handball wollte ich jetzt da dazu kommen. Das ist immer eine Handballstadt, ja. Frisch auf gewesen. In meiner Jugendzeit, Schulzeit, dort waren die zweite Liga. Und dann sind die, glaube ich, dann irgendwann aufgestiegen und sicher da etabliert. Und ja, gucke ich mal mit einem Auge so drauf. Handball ist interessant, aber meine Zeit ist auch... Die Zeit ist knapp bemessen, hat mal jemand gesagt. Und das kann man nicht jede Sportart verfolgen. Ja, aber es ist ums Eck und von daher war's schnell klar, dass man hier sich von VfB entscheidet oder wenn man sich keine Mühe gibt, dann halt 100 Kilometer weiter in die andere Richtung für die Bayern. Ja.
Aber der Moment, in dem du dann gemerkt hast, okay, die sind tatsächlich erfolgreich, das passiert bei mir in der Nähe, da spielt so ein Spieler, den finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, so nach dem Motto. Und das hat sich dann halt einfach so angeboten quasi, dass man dem zugeneigt wird. Aber du hast gesagt, dein Vater ist Clubfan.
Ja.
Wie nah, ich habe da im letzten Podcast mit Felix schon drüber gesprochen, wie nah war der Clubfan Marz denn zu dieser Zeit?
Mein Dad hat es mir, deswegen Respekt an ihn, immer sehr offen gehalten, war da sehr fair. Und hat sich da nie eingemischt. Und mein Dad wir haben Verwandte im Bauernhof. Also da war ich als Kind auch schon immer mit in Schwabach, Limbach bei Schwabach in Nürnberg bei den Franken. Und da wehte eine Bayernfahne und ich hab's gar nicht verstanden, warum. Und er so, ja, der eine ist halt Bayern-Fan und hier ist Nürnberg und so. Aber ich habe mich irgendwann direkt, war so VfB, da gab's keine Einwände. Und es hat uns unsere Vater-Sohn-Beziehung immer am Leben gehalten. Sehr am Leben gehalten. Und ich finde den Club halt auch eine geile Mannschaft und war auch mit meinem Dad dann mal im Frankenstadion. Und das Schöne ist, dass das ja immer noch gleich aussieht wie damals und mehr oder weniger. Und war aber mit mir dann auch in der Zeit öfters einfach mal beim Neckarstadion, um mir so Fußball zu zeigen, weil mein Dad einfach Fußballfan insgesamt ist und auch, komme vielleicht später noch dazu, sich auch für Fans interessiert oder angefangen hat zu interessieren und wie all die Abläufe sind. Und ist ein sozial veranlagter Mensch, macht selber Musik, hat eine Folkband und fand es einfach nur cool, glaube ich, dass ich zwar nicht kicken konnte, aber trotzdem heißblütig Fußballfan geworden bin. Ja.
Aber selber hat's nicht dafür gereicht, irgendwo auf dem Sportplatz bei euch wahrscheinlich sehr viel Rasen zu stehen.
Null.
Und zumindest mal F-Jugend-Minikicker Bambinis, irgendwas in der Richtung.
Also für das, wie wenig talentiert ich bin, habe ich schon sehr lange gekickt. Aber es war einfach, du hast ja nichts zu tun auf dem Dorf. Also ich komme aus wirklich, das ist, sind so im Wechsel ein 3000er und 5000er Dorf. Und da war natürlich jeder beim Fußball. Da war ich halt auch so D-Jugend beim Fußball und dann glaube ich nochmal später in Köppingen beim Sportverein und danach nochmal in Zell, bei der TSG Zell. Und also meine Spielminuten kann man auf jeden Fall an ein paar Händen abzählen. Ja. Basketball kann ich ganz okay, ich kann ganz gut Basketball spielen, das ist das Einzige, ich bin nicht krass sportbegeistert, aber Basketball kann ich ganz gut irgendwie, aber Fußball, ich habe es immer wieder probiert aus Spaß, aber ich habe jetzt nicht zwei linke Beine, aber man sieht halt, wenn jemand richtig ein bisschen kicken kann, dann ich kann es nicht.
Anderes ja. Level halt einfach, muss, wenn da jemand vor dir steht und dich im Zweifel sogar auseinandernimmt, weil du halt einfach mäßig begabt bist.
Aber das ist ganz kurz, um zu unterbrechen, das ist jetzt ein guter Punkt. Das ist das Schöne beim Fußball. Das ist ein Spiel, das kann jeder zocken. Da kannst du einen Ball reinwerfen und ein paar können es. Und auch wenn da einer oder zwei im Verein spielen, die sind jetzt nicht so viel besser, wenn die anderen sich krass anstrecken und einigermaßen zusammenspielen können. Das ist zum Beispiel beim Basketball, wenn da einer im Verein spielt, also ich sag's jetzt mal salopp, der fickt halt alle, wenn du so ein bisschen Streetball zockst und mal Dreier werfen kannst. Mhm. Der weiß halt, wie die Abläufe sind, wo er Blockstellen hat und so. Und klar wissen die es beim Fußball auch, nur das kann man schon schneller einfach mal spielen, ohne jetzt krass Erfahrung zu haben. Und das ist das Schöne
und so. Und fast überall. Also die bekannten Möglichkeiten von zwei Jacken, die man irgendwo hinwirft, damit man ein Tor hat, ist halt schwierig beim Korb. Den kannst du dir irgendwo basteln an einem Baum oder sowas in der Art, aber das macht natürlich dann auch wieder nur so halbwegs Spaß.
Das Tor geht von dem Fenster bis zu dem Fenster. Lass spielen. Klirr.
Ganz normales Schulhofding auf jeden Fall.
Ja, voll auch. Gut. Peste.
Irgendwann gab es bei uns dann die Softball-Regel, dass man nicht mehr mit Plastikbällen oder Lederbällen auf dem Schulhof spielen durfte, sondern nur mit diesen gelben Schaumstoff-ähnlichen Dingern. Kennst du das?
Nein, kenne ich nicht. Da bin ich zu alt für. Und ich freue mich bei solchen Punkten ganz oft, dass ich mein Alter habe, das ich habe, weil ich, glaube ich, eine richtig geile Schulzeit hatte. Wenn ich überlege, was danach noch auch für Regeln kam, mit natürlich auch wegen Gewaltverbrechen, die passiert sind und so weiter. Und wenn ich heute überlege, ich habe eine befreundete Lehrerin, die erzählt immer mal Sachen, was die alles machen müssen und den Kindern beibringen müssen, erstmal bevor die anfangen können, denke ich mir, wir haben einen Stein, hätten wir kicken können, glaube ich, das hätte keinen interessiert.
Darf ich fragen, wie alt du bist, weil ich es nicht gefunden habe, zugegebenermaßen.
Ich bin 82er Jahrgang.
Also, okay, dann bist du glatte 10 Jahre älter als ich.
Ja, also ich glaube, jetzt der Vorgänger in dem Podcast, also wenn ich nach Juse erscheine, ich glaube, ich bin ein Jahr jünger als der Juse, glaube ich. Also ähnlich, ich wollte es gerade sagen, also gleicher Jahrgang oder so, keine Ahnung.
Wenn ich dann mal kurz an die Erinnerungen von meinem Vater gehen mag, war Fußball in den 80ern, wo du ja dann her entstammst, aber wahrscheinlich noch nicht so viel von mitgenommen hast, wenn 90 so der prägende Moment ist, aber das war ja dann schon sehr verschrien teilweise auch schon, zumindest hier im Westen, ich denke mal, es war aber in ganz Deutschland so, als, ich sag mal, Proletensport. Und mit 90 hat sich das dann, glaube ich, so ein bisschen geändert. Hat man das in irgendeiner Form zu der Zeit wahrgenommen, dass es eher so das Schulhofspiel war oder eher so das, was die einfacheren Leute gepumpt haben?
Nö, in der Retrospektive vielleicht, aber ich habe es eher immer so gesehen, es hat halt zu jedem Dorf gehört und wenn die Dörfer sich irgendwie bekriegt haben, dann halt beim Fußball, beim Derby, wenn dann Boll gegen Zell gespielt hat oder was weiß ich, dann wenn sie auf oder abgestiegen sind im kleineren oder größeren Rahmen. Und deswegen, auch im Nachhinein fand ich es immer nur positiv, dass es das gab. Also klar, überall, wo Menschen sind und Emotionen, gibt es Reibereien, aber das ist ja nicht nur beim Fußball so oder auch, es geht ja bis zu einem Bundestag, keine Ahnung. Und so, als es mir eigentlich nie aufgefallen ist. Also ich kam da vom Dorf und ich fand schon sehr faszinierend, also 90 habe ich schon sehr mitgekriegt, wie es gefetzt hat, halt so Deutschland-Holland auch, da ging es ja richtig ab und wenn ich mir überlege, wenn ich das heute so ein Spiel sehen würde aus Fansicht, ich bin jetzt nicht mehr so drin, wie viele in diesem Nationalmannschaftsding, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren, da war es halt auch ein geiler Kader, so über viele Jahre hinweg und so arg ist es mir jetzt nicht wirklich aufgefallen. Also ich habe aber auch, muss man dazu sagen, nicht mit Fußball angefangen, also ich fand immer Sport cool Und meine Eltern haben so gesagt, also mach ein Instrument oder mach irgendeine Sportart. So nicht muss, aber eins von beiden wäre schon okay. Und dann habe ich so, weil die Connection da war, Handball gespielt. Mein Onkel, Gott hab ihn selig, es war guter Frauenhandballtrainer bei uns in der Gegend. Und dann habe ich bei den Minis Handball gespielt, danach mal ein Jahr lang gefochten. Aber so wirklich mit 10 oder so und dann zum Fußball gekommen. Und mein Dad hat auch gekickt in Geislingen, also bis zur 3., glaube ich, damals hoch. Und hat dann aber auch aufgehört, weil er Theater gespielt hat, Musik, Kind, Fußball und irgendwas musste dann halt so in den 30er
Jahren.
Ja, genau, dann hat er mit dem Kicken zuerst aufgehört und dann irgendwann mit dem Theater und dann blieb ich und Musik noch für ihn und er hat Fußball gucken und das ist er halt immer noch so. Ich habe auch mittlerweile Angst um ihn, weil er halt ist ein ruhiger Typ, alles cool und ist gesundheitlich auch voll da, aber er ist halt auch dementsprechend nicht mehr jung und wenn dann mal Nürnberg, was die sehr gut können, 1-0 verzocken in der 87. dann wird's da schon laut und ich denke mir immer, oh mein Gott, lass die doch einfach gewinnen, denk doch an meinen Vater so und ja.
Das, wir wollen es nicht zu retrospektiv halten, aber trotzdem habe ich hier ein paar Sachen
stehen. Selber schuld, du hast mich gefragt.
Nein. Ich finde es vollkommen richtig so. Ich habe auch so ein paar Sachen hier stehen tatsächlich dazu. Und wollte aber mal die Frage stellen, weil du ja dann doch in der Musik boombeppig unterwegs bist und warst, jetzt mal die Bixby Boys ein bisschen ausgeklammert, was man natürlich nicht tun sollte bei dir. Aber
niemals.
Aber nichtsdestotrotz ist es ja dann schon ein etwas boombeppigerer Sound. Und dann diese Verbindung zu Klinsmann und Co., da liegt die Frage natürlich nahe, ob du gerne zurückguckst. Also ob du halt einfach ältere Mucke lieber pumpst, ob du dir in manchen Situationen Fußball aus den 90ern wieder zurückwünscht. Wie sieht das aus bei dir?
Ja, Klugscheißer Mod an. Ich höre natürlich immer ältere Mucke, weil wenn Mucke released, bis sie released, ist es ja Zeit vergangen.
Absolut.
Ja, nein, Musik ist wie ein geiles Fußballspiel jetzt auch, es ist ja zeitlos. Also ob heute beispielsweise spielt es gerade zeitgleich Barca gegen Bayern, es kommt ja auch wieder irgendwann danach raus und Leute, die vielleicht interessiert sind, gucken, was an dem Spiel passiert ist. Jetzt gerade die 10. Minute steht 0-0. Ich glaube, vor ein paar Jahren haben die Bayern schon 3-0 geführt oder 3-1 und es ging dann 8-2 aus und das kam halt auch so aus dem Nichts. Da wird man ewig dran denken, so, ich bin jetzt nicht Bayern-Fan oder Barca oder so, aber es ist einfach krass, wenn sowas im Viertelfinale in der Champions League passiert ist. Und andererseits ist es genauso krass, dass 1-2 gefährliches Halbwissen released haben. Und es ist ja dann auch scheißegal, ob die das 95, 98 oder wann gemacht haben. Deswegen nehme ich das mit den Jahreszahlen nicht so ganz ernst und feiere das heute, das Dasein genauso. Nee, anders gesagt, ich feiere das heutige Dasein eben genau deswegen, weil es gestern gab und was danach kommt, musste man dann halt sehen, gell? So, ich glaube, das beantwortet das ganz gut.
Das ist ja schon hochphilosophisch hier. Das ist ja sehr schön. Ich mag das gerne. Ich finde die Sicht aber sehr schön, weil dir das halt einfach egal ist. Also, es ist ja auch ein Statement, ne? So, gut ist gut, gut bleibt gut. Alter Otto Rehhagel-Spruch, ne? Es gibt keine guten und schlechten Spieler. Es gibt keine alten und jungen Spieler, nur gute und schlechte. Und genauso ist es wahrscheinlich dann auch einfach mit Musik und mit Fußballspielen.
Guck dir Tretti an. So als Beispiel.
Ja, gut.
Jetzt weißt du, und der ist schon oft genommen worden in dem Zusammenhang mit Alter und Erfolg und Erfolgskurve oder so, aber hey, oder andere Fußballspieler, hier Dings, ich bin halt Fußballfan, aber komme mit Namen nicht klar und sehe dann so Menschen vor mir, wie sie Aktionen gemacht haben und Tore geschossen und komme jetzt einfach nicht dran. Der in Bergamo spielt, beispielsweise deutsche Nationalmannschaft, hier Dings.
Gosens,
genau. Ist ja auch so ein Ball. Also weißt du, das ist auch, war ja nicht geplant, dass der jetzt seinen Höhepunkt, bisherigen Karrierehöhepunkt kurz bei der Nationalmannschaft bei einer EM hat. Und deswegen hat mit Alter nichts zu tun. Qualität setzt sich durch, hat DJ Emilio mal zu mir gesagt. Und das ist ein guter Satz.
Und wir wollen weder DJ Emilio noch Otto Rehhagel widersprechen. Dafür steht dieser Podcast. Deswegen lassen wir das.
Die beiden, die beiden sollten mal ein Feature machen, verdammt.
Auch das könnte man samplen wahrscheinlich, den alten Spruch von ihm, wenn er den nochmal irgendwo aufsagt. Ich habe letztens gesehen, er freut sich übrigens guter Gesundheit, also Otto Rehhagel zumindest.
Hoffe ich auch.
Er war nämlich zu Gast beim legendären, ich weiß nicht, ob es so ein Erinnerungsspiel war oder sowas in der Art, Auf jeden Fall zum EM-Titel 2004 von Griechenland war er nochmal eingeladen. Und da stand er dann, ich glaube, mittlerweile 82-jährig oder so, auf dem Platz so und hat sich nochmal feiern lassen. Und bei dieser Sache habe ich auch wieder eine kleine Rap-Anekdote, weil ich muss immer beim Thema Griechenland an Illmatic denken.
Ah, Mist, ich wollte jetzt Dings sagen. War's Jack Orson? Wir sind Europameister. War, glaube ich, Jack Orson von hier MOR. Hat so einen Song, hat doch so einen Song gemacht, glaube ich.
Es ist auf jeden Fall mit Jack Orson habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Aber da bimmelt irgendwas hinten, aber du weißt es bestimmt besser.
Ich glaube.
Das, was mir immer einfällt, ist natürlich im Struggling, im legendären Struggling-Video mit Savage und Moses. Und mit seinem Charisteas-Trikot, das er da zeigt. Und dann muss man sagen, gut, manchmal auch gut, dass einige Zeit ins Land gegangen ist, wenn man dieses Video nochmal sieht. Ich habe ein Video-Interview von Moses Pelham, der jetzt auch sein Nostalgie-Tape veröffentlicht hat, was übrigens sehr cool ist. Wurde er nochmal auf dieses, von Diffus, glaube ich sogar, auf alte Musikvideos angesprochen. Da war natürlich auch dieses Struggling-Video mit dabei. Und sie haben es halt tatsächlich, glaube ich, so zur Hälfte geguckt. Und du siehst halt einfach nur Moses Pelham, dieser Mann, der jetzt auch nur ein gewisses Alter hat, wie er einfach mit seinen über bisschen Kilo einfach dauerhaft den Facepalm macht, weil er einfach nur sich denkt, was haben wir uns dabei gedacht? Von daher auch hier die Frage, wie gut altern Dinge? Und da muss man dann vielleicht einfach sagen, nicht so gut.
Ja, aber Moses zum Beispiel ist da wieder sehr gut gealtert, weil zum Beispiel wollte ich jetzt sagen, der ist, das finde ich krass, der hat, egal wie alt er ist, ja, jetzt das Neue habe ich jetzt noch nicht mit abgecheckt, aber vor 2 Jahren, 3 Jahren hat er, glaube ich, auch ein Album released.
Emuna.
Ich komme jetzt nicht auf den Titel, aber wo er in dem Krankenhaus und so, in dem Krankenhaus Outfit rumrennt und so. Und das fand ich sehr lustig, weil man seine Bauarbeiterritze hinten gesehen hat. Das war ja auch Absicht. Also der ist sehr, also obwohl er natürlich der große, starke Mann ist, der Raab die Nase gebrochen hat und so, und aber ist er ja sehr, also kann es sehr gut über sich selbst lachen. Und vor allem, was ich sagen wollte, ist er ist krass, er hat krass immer noch Hunger und ist jung geblieben. Und ich denke mir, wo ich mir die Sachen angeguckt habe, die haben mehr Energie und mehr Hunger, so, hey, ich bin jetzt da als Rapper und nicht als Musikproduzent oder als Mensch oder sonst irgendwas. Also es ist ja schön, wenn die Menschen als Mensch da sind, aber so, es hat immer noch so dieses, ich schreibe jetzt einen Song, weil ich Rap geil finde, und das spürt man, finde ich, immer noch bei ihm, und das halte ich ihm, kreide ich ihm sehr hoch an, haha. Nee, du weißt, was ich sagen will damit.
Auf jeden Fall.
Toller Typ. Und dem würde ich gerne mal, mit dem würde ich gerne mal einen trinken und so mich über Eintracht und VfB unterhalten.
Ich glaube tatsächlich, das ist ein super Ding. Ich glaube, mit dem kannst du dich tatsächlich über fast alles unterhalten. Das ist ja auch ein hochintelligenter Mann, der auch schon einiges gesehen hat in seinem Leben. Ja, also ja. Ich glaube, ein Gespräch mit dem wäre wirklich sehr, sehr interessant. Gönne ich dir, wenn du das irgendwo mal haben kannst. Bei Moses, du hast gerade schon von 1-2 gesprochen, also Dende. War das auch ein Einfluss für dich irgendwann, oder hast du die Sachen von früher gefeiert, oder
fandst du nicht? Also Moses eher unterbewusst, weil so Rödleim Hartreim war schon zu früh für mich. Also das hat man mitgekriegt, dass das gab, aber da habe ich nie den Bezug zu gehabt. Aber im Nachhinein hat man dann schon, hat es auf jeden Fall geprägt, weil er 3P gemacht hat. Und wo man wieder bei Illmatic wären, und verrücktes Label, wenn du heute überlegst, es war Xavier, Sabrina Setdur, also, und Illmatic, wären wir noch auf 3P. 3P mehr Bass, guter Untertitel, bester Untertitel auf jeden Fall. Und der ist fast sogar besser als das Berlin in Akro Berlin.
Also 3P Glashaus mehr war Bass. Ja auch noch mit dabei.
Stimmt, Glashaus, genau, ja, natürlich, ich wusste, da mir fehlt gerade was Großes noch von ihnen, und deswegen hat es natürlich geprägt, so, Glashaus ist ja auch oft gesampelt worden und auch gute Mucke
gewesen. Der Verse von, ich weiß nicht, ob es Cassandra Steen ist, aber auf dieses Eines Tages ist auch, glaube ich, muss, das ist Deutschrap-Regel, der muss alle 5 Jahre gesampelt werden in einem Track.
Ja.
Und da muss Cassandra Steen dann nochmal mit ihren 1,90 Meter ans Mikro und muss es nochmal einsingen. Zuletzt ja, glaube ich, mit Sido Flair und Bassultan Hengst. War vor einem halben Jahr oder so
in der Richtung.
Auch Wie siehst du diese Schiene? Also wir haben jetzt über Moses gesprochen, wir haben über 1-2 gesprochen. Ich muss ganz ehrlich, ich mache vielleicht mal vorher, dann hast du es nicht so schwierig, was Negatives zu sagen, was ich dir so leicht ansehe. Ich hadere ein bisschen mit meinem 12-jährigen Ich, wenn ich das höre heute. Weil ich habe so das Gefühl, das klingt jetzt auch total arrogant, sorry dafür, aber ich habe das Gefühl, ich habe mich weiterentwickelt in vielerlei Hinsicht und in manchen Ansichten vielleicht auch einfach, die damals relativ, ja, ohne Wertung aufgenommen worden sind. Und jetzt hörst du das halt teilweise immer noch von denen. Und dann frage ich mich immer so, wo ist die persönliche Entwicklung? Oder ist es einfach ein Abmelken eines Markts, der nie versiegt, von Leuten, die sich erfreuen, dass es relativ stumpf manchmal auch ist?
Ich höre da zwei Fragen raus. Einmal auf, sage ich jetzt mal, dieses Wiederkäuende eben. Also ich meine, natürlich so, was wir machen, ist ja auch, also wo ich meinem Vater, kommen wir wieder zu meinem Dad, Sampling mal erklärt habe, fand er das extrem krass. Also dem war das nicht bewusst, dass da so viel dahinter steckt, was zu samplen und so der Weg von dem Ganzen. Und ich höre vielleicht auch gern manchmal, das ist eine Tagesform, auch lieber einen DJ Desio, der halt einen guten Ami oder einen Beat mit einem ähnlichen oder fast gleichen Sample, das es schon mal gab, halt gut machen kann und es klingt gut und es ist ein schöner Song mit einer schönen Form und dann kann man sich gut anhören als, keine Ahnung, irgendwas Hingeschissenes, also irgendwas Hingeschludertes beispielsweise, weil was Desio macht, ist ja schon Qualitätsarbeit, auch wenn es von der, sage ich jetzt mal, wenn man sich im Sampling auskennt, ich bin jetzt nicht der krasse Sample-Dicker so, aber man weiß halt, ah, okay, das kam da schon mal und er fährt ja immer noch schön die New York-Schiene und es ist ja recht simpel dann der Aufbau von dem Beat, aber das, was er macht, macht er einfach gut. Punkt. Und wenn du irgendwas machst und du machst es gut, dann ist es ja okay, dann macht es so weiter. Und das, glaube ich, ist so der eine Punkt. Und das andere ist halt inhaltlich, es war einfach so. Also Punkt. Also du kannst natürlich Leute nach im Zweiten Weltkrieg oder keine Ahnung, haben dann auch gesagt, ja, das war einfach so. Da haben wir die halt jetzt, da ist was halt, weißt du. Das war aber bei denen einfach so, weil du entweder, also du kannst es nicht damit rechtfertigen und sagen, hey, das, im Nachhinein musst du immer dafür gerade stehen, was passiert ist, und müssen die Leute ja auch einfach. Wenn Savage in den letzten 3 Jahren Lutsch mal Schwanz rausgebracht hätte, hätte der nicht so eine Rap-Karriere hingelegt. Punkt. Und aber ich sehe es auch aus der Seite, das war auch eine Zeit, wo ich mich politisch gebildet habe und entschieden habe, irgendwo zu denken und mir drüber Gedanken zu machen, was der gerade da sagt. Und wir haben auch immer gesagt, wir haben das verrückteste Verständnis für Humor, weil wir halt Battle-Rap mögen und auf Battles fahren oder selber auch gebattelt haben, so. Und da kannst du ja Dinge sagen, boah, also entweder geht's um Timing oder halt so Kreativität und du steigerst dich ins Unermessliche. Und das, was Savage gemacht hat, wenn du das checkst, die Kunstform und den einen kleinen Ast, der vom Battle-Rap noch vom großen Rap-Baum abgeht, dann weißt du schon, okay, der hat das verrückt ein paar Jahre durchgespielt. Was er heute macht, ist das ein anderes Blatt Papier, ein anderes Blatt Baum, aber ich will das jetzt nicht überbewerten, dass Rap eine Zeit lang auch in Deutschland unfassbar plump sexistisch war. Und da jetzt, aber weil er dann auch so war, wird vielleicht auch deswegen jetzt auch mehr drauf Acht gegeben. Die eine Zeit war so und davor war er vielleicht auch mal lyrisch irgendwann plump. Das ist jetzt nicht so schlimm, Lyrik so, beleidigt jetzt niemand, außer es geht um Gendern. Hallo, CDU. Aber ich glaube, man kann so ein bisschen nachvollziehen, was ich die
bei mir meine. Ja, total. Also immer alles in seinem Zeitgeist sehen, ne? Das ist ja so oder so erstmal das Ding, ne? Das muss man ja vorweg sehen. Ich fand es eher interessant, dass es halt immer noch Verbindungen zu der Zeit gibt. Auch bei Rappern wie zum Beispiel Sido oder Flair teilweise auch, wobei ich den nicht mehr so krass verfolge. Wo man sich dann zeitweise auch fragen muss, okay, wie ist das mit dem Älterwerden? funktioniert das oder funktioniert das nicht? Aber du hast schon recht, man soll es vielleicht auch einfach nicht zu hoch hängen, weil es ist auch immer noch Entertainment und Business und für manche ist das eine wichtiger, für den anderen ist das andere wichtiger und die anderen interessieren sich brutal dafür, ob es immer noch real ist, auch ein Begriff der letzten 45 Jahre gefühlt, der auch schon 300 Mal durch den Schlamm gezogen worden ist und man weiß auch nicht richtig, was es ist. Aber im Endeffekt ist es ja das, wonach man sich fühlt, ne?
Ja, Punkt, voll gut. Das wollte ich gerade sagen. Ich wollte dich Ausreden sagen und sagen, das kann man nicht definieren auf irgendeinem Blatt Papier und sagen, das und das und das checkst du jetzt ab und dann läuft's mit einer Karriere oder mit dem Authentischsein so, sondern das fühlt man ja. Also man beobachtet ja Menschen, wenn die, oder auch gerade Künstler, und Deutschland ist ja auch ein kleines Nest. Und wenn man dann irgendwie dran ist, näher an der Szene oder je näher man da eben reinkommt, desto mehr Storys kriegt man ja auch mit, wie beim Fußball ja auch. Und dann bildet sich ja auch so ein Bild, also so ein Gesamtbild von jemand und von dem Mensch und was der gemacht hat in seiner Karriere. Und dann muss man halt gucken, ob das im Gesamten positiv oder negativ ist, wie bei irgendwelchen Freunden von dir genauso. Aber sowas fühlt man, und da hat man ja keine Checkliste irgendwo, keine Ahnung. Also ich feiere bestimmt auch, ich feiere bestimmt auch krass viele Leute, die schon oft bestimmt Scheiße gesagt haben, aber im Großen und Ganzen einfach ein positives Produkt herstellen oder ein positives Produkt sind, ihre Umwelt entgegen, um positiv auf sie einzuwirken, auch wenn man mal hier und da über die Stränge schlägt, keine Ahnung.
Über die Stränge schlagen ist auch eine super Überleitung. Ich habe ein Interview von dir gefunden, das ist so ungefähr 5-6 Jahre alt.
Und ich über die Stränge?
Nee. Darum geht's nicht. Ich wollte auf was ganz anderes hinaus. Wir kommen nämlich wieder zurück zum Fußball. Und zwar hast du da eine interessante Antwort gegeben, als es darum ging, wie du die aktuelle und die letzte Saison vom VfB Stuttgart, ich meine, das war 2016, 2017, verbessere mich, wenn ich mich da vertue, gesehen hast. Und da ging es unter anderem in deiner Antwort auch darum, dass man sich bemühen sollte, keine Kollektivstrafen zu bekommen im Fanblock. Das ist jetzt nicht so die typischste Antwort, würde ich jetzt mal sagen, für in dem Moment ein Rapper, der interviewt wird, der du ja bist, weswegen du dann in diesem Interview gesessen hast. Du hast vorhin auch schon gesagt, dein Vater interessiert sich auch für Fansein und Fantum. Was kriegst du da mit? Bist du sehr tief drin beim VfB? Und inwiefern interessiert dich vielleicht auch diese Fankultur? Ist jetzt ein sehr weiter Begriff, weiß ich. Aber so ganz sonst deutschlandweit, international.
Wenn ich jetzt sage, ich bin Fan der Fankultur, und dann fragst du mich von den und den Ultragruppierungen, ich stress mit denen und den Ultragruppierungen hast und ich weiß es nicht, dann stehe ich dumm da. Aber ich bin, das kommen wir wieder zum Fühlen, gefühlt schon mindestens genauso Fan der Begeisterung, wie ich schon gesagt habe, der Menschen, also sprich Fankulturen, Vereinigungen, Ultragruppierungen oder halt Kurven im Großen und Ganzen, als nur von dem Sport. Ich sage auch immer, das sind so, Fußball sind so drei Säulen. Und die sind immer mehr oder weniger so ein Drittel, und die Drittel ist der Sport, ein Drittel sind halt die Leute, die es gucken und die es tragen und machen und die Kurven voll machen und bunt machen, und ein Drittel sind halt die Finanziers und die Entscheidungen treffen, und dann muss man halt gucken, wie so diese Säulen, wie hoch die, oder man sollte halt immer gucken, wie bei allen Sachen, dass die Waage sich irgendwo hält, und deswegen, das geht ja Hand in Hand, dass man Fan von dem Ganzen ist, also auch was auf dem nebenher passiert, und dass man mal hört, was ein Fan schreit oder hoffentlich auch mal ein Fußballspieler zurückschreit und dann vielleicht nicht dafür gelb kriegt. Und und hier in Stuttgart, also ich bin entschieden oder bewusst nicht Ultra, weil mir die Zeit nicht reicht, ganz einfach. Also ich habe einen sehr guten, sehr, sehr guten Freund, der hier in Stuttgart sehr aktiv ist und konnte da schon mal reinschnuppern, sage ich jetzt ganz einfach mal salopp gesagt, und um auch niemand zu nahe zu treten, und respektiere oder rechne das den Menschen, die das machen und die da sehr viel Zeit und Energie und Geld und so weiteres reinstecken, sehr hoch an, dass die das tun, weil wenn die das nicht tun würden, wie in allen anderen Städten auch, wüsstest du nicht, ob du gerade da stehen würdest mit deinem Verein, wo du überhaupt bist, und vor allem, ob es nicht so viel Spaß machen würde, vor allem, wenn du ins Stadion gehst, mal an einem, hoffentlich nicht mehr Montagabend.
Vorerst erstmal nicht mehr Montagabend.
Genau. Mal zwei Jahre nicht.
So, nee. So ein bisschen weiterentwickelt in der nächsten Zeit. Und ob es dann, wenn wir vorhin schon über die Splittung gesprochen von diversen Streaming-Angeboten, ob es da nicht noch irgendeinen anderen Anbieter gibt, der dann auch noch ganz gerne Montag spielen lassen mag.
Ich kenne einen super guten Streaming-Anbieter, der war jetzt in kurzer Zeit broke, aber der kommt jetzt wieder zurück, das ist die Auswärtsdauerkarte. Das ist ein scheiß guter Streaming-Anbieter, weil dadurch kriegst du deinen Arsch überall mal hin. Also wenn du so hier Underground-Rap machst wie ich, dann kommst du auch überall mal hin, so, und kriegst vielleicht noch ein bisschen Geld dafür, also wirklich nur ein bisschen. Aber da zahlst du auch ungefähr das, was ich da kriege, und kommst genauso überall rum nach. Wenn du absteigst, kommst du halt auch mal nach Aue Weißt du, und deswegen, nee, Spaß beiseite. So zum Fußball gehen ist halt zum Fußball gehen. Und das ist halt nicht Fußball schauen. Und da gehört halt viel mehr dazu, sprich die An- und Abfahrt und das Planen. Und das Spiel natürlich an sich ist da halt auch nur, nicht nur, aber halt ein Teil davon. Und ja, deswegen haben wir selbst einen kleinen Fanclub gegründet vor ein paar Jahren in Stuttgart und sind selber ein OFC als offizieller Fanclub und betreiben das in kleiner Runde und einfach auch nur, um ein organisierter Freundeskreis zu sein. Und machen das jetzt im dritten, vierten, ich habe den Überblick verloren, es war Corona, das mies C-Wort. Ja, also wir machen das jetzt schon ein paar Jährchen, haben es davor natürlich so lose auch schon im gleichen Verbund gemacht und haben jetzt, sind auch eingetragene e.V., also Gewaltverzichtserklärungen müssen uns oder sollten uns treffen, haben wir jetzt natürlich ausgeklammert in der Corona-Zeit und haben das auch nicht gemacht, aber sind so ein OFC und finden das gut, da organisiert zu sein, weil du halt auch vom Verein mit eingebunden werden musst, auch wenn wir nicht mehr nur e.V. sind, sondern AG, aber die müssen ja die OFCs ranlassen und stuttgartische Dorf, gell, und wenn da nicht die Leute nah am Verein sind, dann würdest du ja nicht wissen, was die Freaks da machen würden.
Ich kann dir zu 100% zustimmen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es relativ viele Fußballfans gibt, wahrscheinlich nicht die, die diesen Podcast hören, aber dann doch viele, sag mal, von der, ich weiß nicht, wie verbreitet das ist, hier in der Gegend sagt man immer von der Fraktion Hauptsache der Ball rollt. Also, dass du halt einfach Entertainment haben möchtest, wie du auch einen Film guckst, habe ich manchmal das Gefühl, guckst du dann halt eben abends ein Champions-League-Spiel oder guckst dir am Samstagnachmittag mit weiß ich nicht wem, genau, dein Lieblingsverein an. Erstmal, ist das für dich ein Unterschied, ob du, also natürlich, offensichtlich ist es für dich ein Unterschied, denn du bist auf der einen Seite organisiert und auf der anderen Seite guckst du Amazon währenddessen hier. Aber
Wack, der Teufel soll mich holen, nee.
Ja. Nein.
Ist so.
Aber also geißelst du dich, also Du merkst den moralischen Anspruch an diese Frage. Geißelst du dich da selber wegen oder denkst du dir wirklich, das eine ist Entertainment und das andere ist Liebe?
Ich finde es gut, dass ich mich ein Stück weit geißel, weil das heißt ja, ich bin noch nicht seelisch verloren. Also mir fällt schon noch irgendwo auf, dass ich nur noch hier rumhänge und Fußball gucke die letzten 1,5 Jahre beispielsweise. Und daheim ist es halt auch so, also ich gucke daheim nicht ein Spiel wie vor Ort. Also auch allein von der Reduzierung her. Also du bist in einem Stadion, du stehst, sitzt, du hast eine gare Wurst oder auch nicht und ein schales Bier in der Hand vielleicht und guckst dir halt ein Spiel an und du kannst dich entweder mit rechts oder links unterhalten oder du musst halt singen, wenn du halt irgendwo da stehst, aber sonst kannst du nicht viel machen und daheim bist du halt einfach abgelenkt. Das sind wieder die Ebenen, die man jetzt halt auch daheim hat, weil man alles auf einem Haufen hat, aber wenn ich hier allein bin, sitze ich nie 90 Minuten da und guck mir ein Spiel an. Sondern dann finde ich es jetzt schon wieder geil. Habe ich gestern zu jemand gesagt, ich finde es so geil, jetzt wieder Leute im Stadion, weil es läuft sowieso die ganze Zeit hier irgendein Sport. Und dann weiß ich im Vorbeilaufen, da ist was passiert für Heim- oder Auswärtsmannschaft, weil ich nach dem Ton gehe. Punkt. Davor war auch mal lustig, dass du gesehen hast, dass da mal jemand geflucht hat und so 1-0. Oh, Entschuldigung, Bayern gerade Hackespitze 1-2-3.
Hier wird quasi noch mal in der Retrospektive der Live-Kommentar gemacht.
Ja, Live-Ticker. Ja, das war Kimmich. Kimmich muss man mögen, auf jeden Fall. Kimmich ist ein geiler Typ. Der wird auch jemand einfach so umhauen. Irgendwann wird der noch in seiner Karriere mal so krass rot kriegen, weil ihn jemand so krass getrashtalkt hat oder so.
Meinst du so eine legendäre Basler?
Ja, das ist der Kimmich ist ein guter Mann auf jeden Fall. Nicht nur wegen VfB, sondern Kimmich. Ja, nee, ich habe mit dem nichts, also gar keine Verbindungspunkte, aber Kimmich mag mal, also der ist ja auch immer gerade raus und der hat ja auch eine Sperre, glaube ich, von den Bayern direkt nach dem Spiel kein Interview zu geben, wenn er gerade so pumpt, keine Ahnung. Wo war ich gerade? Ich bin abgelenkt. Guck, Fußball.
Wir waren gerade bei dem moralischen abgelenkt. Anspruch.
Nee, es ist was komplett andere Geschichte. Also bestes Beispiel, die Story, da ist halt eine Bilderbuchstory dafür, so, das ist die vorletzte VfB-Saison, also diese zweite Abstiegssaison, wo wir so glorreich bei Union Berlin abgestiegen sind, war ich 9-mal auswärts in dem Jahr, hab 0 Tore gesehen und einen Punkt auf Schalke an meinem Geburtstag, 18. Mai, 0-0. Gomez trifft, Videobeweis. Ach, es war Gomez, geben wir nicht. Und danach natürlich 2-2 Union daheim wieder und wieder nach Berlin gefahren, 0-0. Hey, ich war auf 9 Spielen und ich hab nicht ein einziges Auswärtstor gesehen. Ich will scheiß auf das Geld so und auch scheiß auf die Zeit, weil das Jahr war der Shit. Also, wenn ich gerade überleg, ich war in Rostock und wir haben 0-2 verloren und bin mit irgendwie, da war Bahnausfall und irgendwie 35 Grad und ich bin morgens besoffen nach einem Evidence-Konzert auf zur Bahn nach Rostock und dachte, oh fuck, die Bahn fährt nicht. Ja, voll geil, die Bahn fährt nicht. Ich kann jetzt ja jede nehmen, die ich will. Bin heim, 3 Stunden gepennt, wieder zum Bahnhof und irgendeine andere genommen und dann, die war halt so geschichtet voll und bin irgendwie nach Rostock gekommen, hab mich mit Leuten am Strand getroffen und denen ihre Karten gegeben, die Haupttribüne hatten. Bin dann zum Stadion und die Haupttribüne, wir haben eine übrig, komm mit. Nee, ich geh in den Block, ganz klar. Bin allein im Block und mich danach mit denen wieder getroffen. Da war auch ein Rostocker dabei so und der ein guter Fotograf, Grafiker aus Berlin und DJ Chovy von den Massiven war da dabei und den habe ich ihre Karten halt so hochgebracht und nochmal 2 Kollegen, Grüße an der Stelle aus Berlin, einer harter Eintracht-Fan und dann sind wir danach noch die ganze Nacht nach 0-2 durch Frankfurt gezogen und es gibt ein Bild bei mir auf Insta, wo ich betrunken in einem Bällebad liege und auf dem Handy rumspiele. Und so hat die Saison angefangen und aufgehört mit, hey, in Berlin und abgestiegen und ich bin taglang über das scheiß Tempelhofer Feld danach gelaufen mit einem Sixer und hab mir 2 gebaut und hab mir überlegt, was soll denn der Scheiß? Aber bestes Jahr, weißt du, bestes Jahr. Weil unabhängig davon, was die gerade machen hier auf dem Platz, Müller hat gerade zum Beispiel das 0-1 in Barcelona geschossen, ist mir auch scheißegal. Deswegen, entweder du gehst dahin und verbindest damit halt ein Gefühl und eine Reibung und mit deinen Freunden oder was auch immer, oder du sitzt halt da und zahlst halt 3 Accounts und guckst dir halt nebenher im Stream irgendwas an. Kommt ja sowieso immer irgendwas.
Also wenn jemand mal die Frage stellen sollte, was bedeutet das eigentlich, Fußballfan zu sein, dann müsste man demjenigen einfach diese 2,5 Minuten, die du gerade gesprochen hast, vorspielen und er wüsste es, glaube ich, tatsächlich.
Habe ich gesagt, dass wir verloren haben in Rostock 0-2 und erste Liga waren und ja, genau, okay. Ich wusste es gerade nicht. Nee, doch, am Anfang habe ich es gesagt.
Du hast es erwähnt.
Nee, aber so, keine Ahnung. Nächstes Jahr bin ich aber auch gefahren, haben wir 1-0 gewonnen. So, leider war ich kein 3-mal hintereinander. Ist auch geil, 3-mal erste Runde Pokal in Rostock zugelost zu bekommen, so. Also geil ist nicht, aber ist schon geil.
Ich habe mit, das hast du ja gehört, ich habe ja mit Pimpf auch ein bisschen über Groundhopping gesprochen. Mhm. Für dich mal Thema gewesen oder mal gemacht? Zumindest in Deutschland?
Gleich wie mit dem Ultra sein. Also wenn ich kann, gehe ich da rein. Auch selbst so im Sommer ist man halt oft unterwegs, dann ist halt überall Pause. Also so die großen Stadien habe ich, in Lissabon habe ich mich halt hier bei Benfica reingeschlichen, in Portugal geht es halt so, oder ist das Stadion, ich fahre mal hin. Und genau, da standen sich oben und die haben gerade 2 neue Spieler vorgestellt und haben den Adler fliegen lassen und ich bin halt einfach nur irgendwo mit meiner damaligen Freundin rein und an den Pokalen vorbei und saß dann irgendwo oben in so einer Loge und habe eine geraucht und im leeren Stadion und auch schöner Eindruck. Und wenn irgendwo, dann gucke ich mir schon an, wie die Stadien sind und was da so passiert oder so, aber meistens ist man halt auch unterwegs, wenn die gerade nicht spielen. Und aufs Spiel ausgelegt habe ich selten gemacht, schon mal hier und da probiert zu planen, aber noch nicht wirklich, aber wenn ich irgendwo bin und ich fahre gerne mal alleine irgendwo hin zum Schreiben und auch mal, dann stört halt keiner und dann gucke ich auch immer, ach, ich bin jetzt in Alkmaar, ach, die spielen heute Abend, kaufe ich mir eine Karte, gucke ich mir an. So, das ist aber kein Groundhopping. Also.
Ich wurde mal in Portugal hart abgezogen bei einem Erstligaspiel mit meinem Kollegen, mit dem ich da war, haben eine schöne Tour entlang der Westküste gemacht und waren dann irgendwann in Lissabon, natürlich, logischerweise muss man mitnehmen. Und ich bin ein kleiner Benfica-Sympathisant und an dem Dienstag, wo wir da waren, war ein Champions-League-Spiel, Benfica-Lissabon gegen Galatasaray-Istanbul. Da wollten wir natürlich super gerne hin und haben auch die Möglichkeit bekommen, Karten zu kriegen online und zwar direkt an der Eckfahne. Das ist jetzt nicht so das Allergeilste, was den Ausblick angeht, aber natürlich schon ziemlich geil, weil man super nah dran ist. Ich mach's ganz kurz, es ist sehr, sehr böse geendet, weil wir diese Karten nicht bezahlen konnten, weil wir keine Zahlungsmöglichkeiten vor Ort hatten. Das war diese Karten, das ist so ein bisschen so, wie wenn ich mir irgendwie so AC/DC Reunion Tour oder so, du hast die Karten im Warenkorb, aber du kriegst es nicht gebacken, weil irgendwie, weiß nicht, die Internetverbindung spinnt oder so in deinem Hostel, wo du da dich aufhältst. Und wir haben dieses Spiel nicht gesehen. Es war, glaube ich, ein 2-0 für Gala oder so. Wäre auf jeden Fall richtig geil gewesen, hätte ich super gerne mitgenommen. Stattdessen waren wir einen Tag später bei Belenenses, was der dritte Club in Lissabon, so ein bisschen der Königsclub, sag ich jetzt mal so, der für die Reichen. Und die haben in einer riesigen Schüssel gespielt gegen Leira von Funchal, von der Insel. Ah. Ja, und dann haben wir ein Erstligaspiel in Portugal gesehen vor 600 Zuschauern. Davon 400 von der Insel und 200 absolut motivierten Belenenses-Fans.
Richtig motiviert, ja.
Und damit haben wir dann diesen kleinen Ground auch abhaken können. Nichtsdestotrotz, wir wären natürlich super gerne am Tag davor im ausverkauften Champions-League-Spiel gewesen, aber es war dann ganz nett. Die Karten haben wir allerdings sehr teuer gekauft, weil wir natürlich nicht wussten, dass nur 600 Fans da sind und irgendjemand vor dem Stadion uns dann Tickets angeboten hat. Und das sollte man einfach nicht machen. Man sollte da einfach nicht kaufen. Wir sahen auch aus wie Touris und dementsprechend haben wir dann natürlich auch wie Touris bezahlt und haben dann, glaube ich, pro Ticket 25 Euro oder so bezahlt, was natürlich für deutsche Verhältnisse jetzt auch kein Beinbruch ist. Aber die haben halt 5 gekostet oder sowas in der Art. Das ist natürlich dann schon hart. Das ist meine kleine Geschichte, die sehr ärgerlich geendet ist.
Aber für solche Dinge, da ist das Geld, also du wirst ja nicht, anders gesagt, so, wenn du heute irgendwo abgezogen wirst, dann wirst du für irgendwelche Champions League-Tickets abgezogen. Ich habe mal eine Champions League-Dauerkarte vom VfB bekommen, damals, wo ich gegen Barca gespielt habe, und habe selber einen Kick gehabt bei dem Barca-Spiel und habe gesagt, gut, dann kann ich die eine verkaufen und hat halt die anderen beiden Spiele plus noch ein Fuffi wieder drin und habe es nicht mal mehr teuer gemacht. Also habe mich extra so, ich will jetzt hier niemand abzocken, aber ich verschenke die jetzt halt auch nicht.
Marktpreise.
Und das ist, dass der VfB in der Champions League gespielt hat, das ist schon lang her. Also würdest du dir denken können, was heute da bei den Sachen geht? Klar, Digitalisierung spielt ja da auch die große Rolle mit Personalisierung. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ist die andere Frage. Aber macht ja das auch aus, dass du vielleicht manchmal irgendwo hingehst und nicht weißt, ob du jetzt reinkommst. Und ich kann dir, während du erzählt hast, habe ich so ungefähr 6 bis 7 Quer-Stories sind mir aufgeploppt, so in meiner Story, in meiner Geschichte, die mit so Karten besorgen oder nicht Karten kriegen und so zusammenhängen. Und das macht sie dann auch irgendwo aus.
Also hast du das denn auch national, um auf die Frage nochmal einzugehen von vorhin, dass du da auch versuchst, so ein paar Grounds mitzunehmen, die dich interessieren? Oder ist das tatsächlich so ein internationales Ding?
Nee, national auf jeden Fall. Also dadurch, dass der VfB jetzt auch zweimal zweite Liga spielen durfte, und das meine ich ganz ehrlich mit durfte, weil geile Zeit, also du kommst da gut rum und insgesamt, das macht halt, also erweitert deinen Fanhorizont auf jeden Fall, wenn du in der zweiten Liga spielst und das dann halt auch mal annimmst und mal auch Leute mal im Stadion am 5. Spieltag anbrüllen musst, sagen, Alter, bist du nicht mehr in der ersten Liga, hör mal auf zu pfeifen, so. Und
eine Entwicklung, die nur Schalke gerade auch durchmacht, also ich kenne das.
Ja, ich will es jetzt, ich habe es dran gedacht, wo dass da halt Parallelen sind und dass du das da halt auch durch musst, und viele Vereine, ist ja immer ein Auf und Ab, das ist ja das Schöne, so außer bei den Bayern, dass du da die Höhen viel mehr zu schätzen weißt, weil du die Tiefen halt mitgegangen bist, so. Und deswegen versuche ich natürlich viel mitzunehmen, und gerade in den Abstiegsjahren war dann so, okay, wer ist nächstes Jahr, wer kommt aus der dritten hoch, krass geil, ich kann auf den Betze. Das war das erste, wo man so aus diesem Abstiegsding kam, war, glaube ich, das erste, geil, ich kann auf den Betze nächstes Jahr und mir mein VfB in Lautern angucken, und da pfeift dann keine 90 Minuten, weil die Fans sich verstehen. Und so Sachen spielen ja da auch eine Riesenrolle mit. Jetzt genauso wie, ich habe mich unfassbar gefreut, dass Bochum ausgestiegen ist, weil ich Leute aus dem Pott kenne und der Pott halt Fußball ist einfach. Der Pott ist Fußball so, und da hat sich auch bei Rivalitäten, glaube ich, freut sich immer jeder, wenn viele Pott-Mannschaften oder Westmannschaften in der ersten Liga sind. Und wir haben heute wieder rumgeschrieben, hey, wegen Auswärtsspiel darf man jetzt wieder und nach Bochum in 2 Wochen. Und das war auf jeden Fall auch so ein Punkt. Geil, die sind aufgestiegen nächstes Jahr nach Bochum, so beispielsweise.
Cool, also Bochum habe ich mich auch sehr gefreut. Tatsächlich ist auch definitiv ein Verein, den ich auch schon sehr lange Bochum verfolge. Genau, Bochum.
Darius Woschts,
auch
Beste,
auch,
Alter. Diese Zeit, Alter, mit diesen Trikots. Wie kann man solche Trikots, geil, ohne die Trikots, also wären die schneller gewesen, glaube ich. Die waren einfach, also Darius Woschts war auch klein, aber dieses Riesentrikot, der ist so gegen den Wind angerannt, aber trotzdem schnell.
Geiler Faber Typ, ist Alter. Entweder immer noch oder wieder auch Sponsor beim VfL. Ich habe mich sehr gewundert, als ich letztens, glaube ich, letzter Spieltag oder so, wieder Banden gesehen habe von das. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da finde ich dann Sponsoring auch lustig, weil das muss man ja mitnehmen an deren Stelle. Also die kennt ja in so einem Fußballkosmos keiner, wenn die nicht diese krassen Trikots gehabt hätten, mit Faber drauf. Ne? Das ist ja schon.
Auch, also Stuttgart, auch so Südmilch, die gibt's ja nicht mehr. Und das ist eine Scheiß, also das war eine Molkerei. Also ich weiß jetzt nicht, ob die cool zu ihren Kühen waren. Ich hoffe's, ich liebe Kühe. Aber Shoutout an Kühe an der Stelle. Nee, ernsthaft, das kennt ja dann niemand, das war ein magisches Dreieck und dann rennen die da rum und dann war es so Südmilch mit diesem Stern drüber und das sah einfach geil aus. Und auch jetzt als ganz dumm gesagt, ist natürlich jetzt auch weit gesponnen, aber hier jetzt Opel Bayern war ja auch so dieses blau-roten Trikots und da waren die halt auch
ein Giovanni Elber.
Das war ja, Alter, diese Elf oder was die für Spieler da in dieser Zeit auf dem Platz hatten mit Jeremies, Basler, Elber, Matthäus in den Endjahren,
so keine Janker.
Ahnung. Janker, Alter, Carsten Janker, ich hab den mein Schwanz ist so groß wie dieses Stadion Janker, weißt du, so dieses, da gibt's auch doch diese eine Szene, wo die doch dieses, da wäre heute 1000 Memes, das gibt's bestimmt irgendwo, wo die sich gegenseitig an den Hosen greifen und ich glaube, ich weiß nicht, ob seine Hose reißt, aber ich glaube, der Gegenspieler zieht die nur so hoch und es kommt auf einmal so eine Peitsche raus. Und es hat bestimmt in der ersten Reihe, hast du bestimmt das gehört, so. Einfach nur so ein Flap. Das ist so, Alter, Carsten Janker, Beste. Hat zwei Glatzen, eine auf dem Kopf und eine am Schwanz, gleich groß.
Ja, das ist wunderbar. Es gibt von dem legendären WM 2002 gegen Saudi-Arabien, 8:2, glaube ich, ne, war das Ergebnis. Und das schönste Tor an diesem Tag hat nicht gezählt. Also schön, in Anführungsstrichen. Denn das schönste Tor an diesem Tag hat Carsten Janker erzielt. In diesem Zusammenhang Shoutouts an meinen Kumpel Silva, mit dem ich dieses Tor 45 Mal geguckt habe tatsächlich. Wir waren da 10, ne? Also ich möchte ganz kurz sagen, wir haben das viel, viel später alles gesehen. Aber die Highlights von diesem Spiel tatsächlich, wo Carsten Janker erst 4 Saudis, ich weiß nicht, ob das politisch korrekt ist, ich sage das jetzt einfach so, 4 Saudis umrennt, um dann in den Torwart rein zu grätschen, um dann den Ball über den Torwart zu grätschen. Das ist ein Tor, das kann nie er wieder erzielt werden.
Eine menschgewordene Grätsche auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Aber die Bayern hatten ja auch, und das ist ja, das muss man ihnen halt auch lassen, es funktionieren halt auch scheiß viele und es kommt nicht nur drauf an, dass da viel Bälle reinkommen, sondern also, da haben ja auch Leute getroffen, die jetzt nicht die galantesten Spieler waren, siehe Janker so. Und das ist einfach krass, wie die ihre Zielspieler seit Jahren immer schon besetzen können, weil die halt natürlich das Geld haben. Aber ist halt auch mal ein Sandro Wagner gewesen, hat ein paar Buden gemacht. So.
Einfach nur, weil er richtig stand, das muss man auch sagen. Ne? Also der glorreichste Fußball.
Ja, das muss man auch mal. Nee, man kann auch Pavel Prokhepniak sein, da kann man immer richtig stehen, wenn man riesig ist, aber man trifft nie. Ich kann mich erinnern zum Pavel Prokhepniak-Tor, da haben wir, glaube ich, 6-1 oder 7-0 daheim gegen. Also es waren zwei Spiele kurz hintereinander und die waren richtig schlecht immer der VfB in der Zeit, aber haben Gladbach, glaube ich, 6-1 oder 7-0 und Bremen da kurz da drauf auch, aber hat gedreht in einem anderen Ergebnis, heimgeschickt und da kam von außen eine Flanke, die war so im Vollspann und der kam einfach nur reingerannt, hat den Ball so gegen die Brust gekriegt und der ging rein, Tor. Dachte auch so, ja, du musst halt einfach nur auch so ein großer, stockweißer Russe sein, weil weißes Trikot, er hat gleiche Hautfarbe gehabt, so, da ist ein weißer Typ, den schieße ich an, der prallt schon Richtung Tor, so, und anders hat es bei dem nicht funktioniert. Dann hat er Labbadia geboxt und dann durfte er gehen. Aber Labbadia kann man auch mal boxen, das ist schon okay. Also jetzt nicht als freier Mensch, nicht so auf der Straße, sondern in einem Arbeitsverhältnis auf dem Trainingsplatz. Ja, aber ja, der hat seine Hose halt auch nicht immer zu, gell?
Ist das der Mythos? Ich weiß es nicht hundertprozentig. Du kennst da vielleicht mehr Stories.
Ja, bei
Schalke ist er noch nicht gelandet.
Jetzt kommt meine halb unwahre Randstory und die geht nicht um Kevin Großkreuz. Marcel Janssen. Also Hamburg ist ja recht offiziell gewesen, so Bruno Labbadia und Janssens. Und lustig ist jetzt nochmal Side-Story zu der Story, dass der dann nach einem riesen Loop nach 3 Vereinen wieder zurück zum HSV gekommen ist, der Labbadia, und Marcel Janssen war da immer noch. Und das ist das Verrückteste der Welt. Jetzt kommt wieder der Bruno kommt wieder, der da der Olle gebumst hat. Ja toll, ich freue mich. Montag einstand, ich hole Kuchen. So, Alter. Alter, was ist denn das? So, nee, und er muss auf jeden Fall, Pavel Prokhepniak wurde als Mario Gomez-Ersatz hier geholt. Mario Gomez ging damals, glaube ich, für 35 Millionen zu den Bayern, was krass viel Geld damals war. Und für sehr viel Geld ist da in die Kurve geflossen bei uns. Deswegen nochmal Danke an Mario an der Stelle.
Shoutouts an Mario
Gomez. Weil da war Ja, voll, bester Typ, echt cooler Typ, also so im Großen und Ganzen ein sehr cooler Typ und er wird bestimmt nochmal positiv auffallen, glaube ich, irgendwann, hoffe ich, und wird nicht Querdenker. Jedenfalls, nee, der nicht. Jedenfalls kam dann Pavel Pokrepnjak, nachdem, was weiß ich, wie viele Leute davor gehandelt worden sind, und das war halt einfach nur so ein Baum. Der war nur so da und den konnte man halt anschießen und hat irgendeinen Gegenspieler gebunden und der hatte halt, es war so tief Kaukasus, Russland, und er kam halt mit seiner Frau, und seine Frau kam noch mit einem Kilo Schminke im Gesicht. So war das so, also so typisch krass überschminkt, und also eine hübsche Frau, so vom Erscheinungsbild, aber halt krass überschminkt, und dann war irgendwann zum Pokrepnjak, geht vielleicht, darf nicht gehen, wir haben keinen Stürmer mehr, und von heute auf morgen hatte Bruno Labbadia ein blaues Auge nach einem Training und Pavel Pokrepnjak hat die Freigabe erhalten. So innerhalb von einem Nachmittag. Und dann am nächsten Tag war halt so, ja, hey du, der hat halt die Olle angelabert von Pokrepnjak. Und der hat es mitgekriegt und der Pokrepnjak ist hingelaufen, hat ihm halt vor allen Leuten eine geklatscht. Und es kam halt nie so öffentlich, zwar halt musste halt so Trainingsplatz und alle bitte, bitte ruhig sein. Und es kam wohl auch nie an die Presse, aber das kam so dahinter, in Stuttgart geht es ja schnell oder so im Dorf. Und ich weiß nicht, ob das so passiert ist, aber...
Man munkelt.
Monk hätte sofort gesagt, hier, ich habe Fall sofort gelöst. So, alles hat sofort gepasst. Der Ringfinger ist nämlich abgespreizt vom Zeigefinger und es ist nur bei Pavel Pokrepnjak so. Das sieht man dann beim Labbadia direkt an einem Auge unten, weil da ist auch so eine weiße Lücke zwischen dem blauen Pfeilchen.
Aber wenn wir jetzt gerade bei... Bullshit.
Nee, das sind die gleichen, nichts, also keine Gewalt, das ist jetzt nicht, also es ist immer scheiße, wenn man darüber redet, es ist halt Sport und dann boxt der einen den anderen und man macht sich so drüber lustig, das ist einfach nicht cool, wenn Leute sich boxen, aber das ist so eine Story, die man hier halt mitbekommen hat. Kevin Großkreuz hat sich Kevin Großkreuz hat sich nicht geboxt in Stuttgart. Er hat sich boxen lassen.
Und hat Döner weggeworfen und in Hotellobbys gepinkelt und sagt zumindest die Presse.
Aber hat sich danach einfach mal gerade gemacht. Wenig Menschen kenne ich, die mal so daneben getreten sind und auch an so einem Punkt ihrer Karriere, wo man genau wusste, das ist jetzt vielleicht nicht das Beste jetzt noch so hinterher, aber der hat sich einfach gerade gemacht, hat sich da vor die Kamera gesetzt und also die Tränen waren echt und die haben bestimmt auch wehgetan bei den zugeschwollenen Augen damals. Und das rechne ich dem immer noch groß an und auch Aufstieg bei uns damals hat er sich richtig reingehangen, deswegen von dem kann man halt, was man will, aber ein krasser Sportsmann ist der Kevin auf jeden Fall.
Kämpfer auf jeden Fall.
Als Schalker jetzt.
Nö, alles gut. Ja, genau. Ich kann da ganz wertfrei drüber sprechen. Ich finde das auch nicht, ich bin auch gar nicht so, also Rivalitäten müssen gelebt werden, aber ich finde, Rivalitäten haben auch mal Pause. Also ich muss jetzt nicht jeden, der irgendwie, ich muss jetzt nicht jedem, der ein BVB-Trikot trägt oder so, oder es gibt ja auch Leute, die können dann den anderen Verein nicht aussprechen, so, ne? Also Schalke spielt jetzt am Wochenende gegen KSC. Ich glaube, das ist dir möglich, den KSC auszusprechen, so, ne? Also das... Es geht, ne? Man kann das, wenn man das will.
Wenn ich nicht drauf achte, dann spreche ich es aus, ja.
Nein, aber ich find die Sachen haben halt einfach Pause.
Ja, aber das ist auch schön, das ist da eine richtige, also KSC, bestes Beispiel, also Stuttgart KSC ist ja, oder Karlsruhe sind ja 50, 60, also ist ja nicht weit. Und da kennt man ja viele Leute und die auch dort mehr oder weniger aktiv sind oder halt gern hingehen. Und da war ich halt auch schon auf Veranstaltungen und dann kam irgendjemand, hey, du bist doch der und der. Und was machst du hier? Und hat direkt so drei Leute hergepfiffen. Und ich stehe so allein da und rauche ein und denke mir, fuck, Alter, ich warte doch eigentlich jetzt hier nur auf Lackmann habe ich da gewartet. So, hey, wir wollen da gleich spielen, ich rauche nur eine. Und dann kam halt einer von den Jungs aus Karlsruhe, hey, nee, wir sind zusammen hier und bla bla. Und dann dachte ich, okay, cool. Und das ist das Schöne dann wieder an Mucke, an Rap so zum Beispiel. Das klingt jetzt wieder auch so, hey, Bruderschaft, aber... Das ist ja das Schöne, dass es so halt auch andere Dinge gibt im Leben und dann rollt ein Ball und dann kann man sich mal überhaupt nicht ab eine Weile und vielleicht auch, wenn es scheiße läuft, ein paar Stunden danach noch, aber hört auch mal irgendwann wieder auf. Also so lustig es auch war, man muss einen Ud nicht im Stadion jagen.
Auf gar keinen Fall, also das muss man bei keinem Spieler machen.
Also natürlich, so das eine, dieses Klamaukhaft oder dieses Humoristische ist der eine Punkt, dass man dann gesehen hat, wie es halt Schalke letztes Jahr abwärts ging und dass das irgendwann so weit kommen musste, war für jeden klar, also dass irgendwann mal bei ein paar Leuten der Kopf platzt, das wäre bei anderen Vereinen genauso gewesen, aber und dann diese Aufnahmen halt dazu und so und die Tweets waren natürlich lustig, aber dass das passiert ist, muss halt auch nicht sein, kann aber auch Verein vorher sehen und vielleicht nicht da mitten reinfahren, aber da bin ich zu weit weg.
Um
da
frag mal den Ralle, sage ich dazu einfach nur, für die Leute, die wissen. die wissen.
Kann ich mir denken, ja. Da gibt es bestimmt auch genug Geschichten bei euch, so dieser ganzen Thematik. Alter, Mario Gomez steht als Kommentar, als Experte bei Amazon in einem maßgeschneiderten Anzug und er ist so gut maßgeschneidert wie seine Frisur.
Hat sich das Abo also doch gelohnt für den Fußball? Also spätestens jetzt,
ja, voll. Oder? Die 7,99, die vorgestern übrigens nicht abgebucht werden konnten und ich schon gedacht habe, fuck, hoffentlich hat das Amazon heute nicht mitbekommen, sonst kann ich das Spiel nicht gucken und ich muss wieder ganz schnell über Kreditkarte
zahlen. Wenn du schon so viel Real Talk machst, kann ich sagen, da gibt's eine Karenzzeit, 7 Tage wird erstmal nichts passieren.
Ich weiß, mit Amazon. Aber Amazon sind auch die Größten. Also du bestellst und einen halben Tag später fällt denen ein, nee, das geht jetzt gerade nicht, weil wir buchen gerade nicht ab.
Lieferschwierigkeiten
im Zweifel. Jetzt geht gerade nur Kreditkarte. Und die schicken dir halt eine E-Mail und du denkst, das Zeug kommt morgen. Und ach
Vögel. Aber wenn halt wir gerade bei 2007 sind und generell bei großen VfB-Spielern an sich, nee, jetzt habe ich es falsch rum gemacht, aber wenn wir bei großen VfB-Spielern sind, dann müssen wir auch zu 2007 kommen. Der kleine Sebastian auf einem Fußballturnier in, wie alt muss ich denn da gewesen sein? 15, logischerweise. 15-jährig.
Ja.
Und
du bist richtig, ja.
In der C-Jugend wahrscheinlich gewesen. Und parallel zum letzten Spieltag der Bundesliga lief halt unser Turnier, was jetzt eher dämlich ist, ehrlich gesagt. Aber nun gut, wir hatten dieses Turnier.
Wie dumm,
ja, es ist ganz schlimm gewesen. Und Schalke hatte an dem Tag ja schon eigentlich alles verspielt, wenn man so möchte. Also die Spieltage davor waren ja ganz schlimm. Und nichtsdestotrotz hat man natürlich noch darauf gehofft. Ich war einer der wenigen Schalke-Fans bei mir in der Mannschaft. Aber nichtsdestotrotz, es haben ein paar mitgefiebert, weil so viele VfB-Fans gab es bei uns halt einfach nicht, rein regional gesprochen. Und dann war das letzte Turnierspiel und dann hat man gehört, der VfB. Und das ist halt interessant, weil bei uns, streng genommen, erregt das in dem Moment dann keinen, außer dass man sich im ersten Moment für den Underdog freut tatsächlich, dass man da jemand gewonnen hat, den man noch nicht so auf dem Schirm hatte, zumindest in den Jahren davor. Was hat denn der 2007er Marz Christoph gemacht zu der Zeit?
Ich bin 2007 lustigerweise kurz davor, ein paar Monate vorher nach Stuttgart gezogen. Und so erste Bude, WG-Kumpel, so die
Kann
Zeit.
Kann ich mir vorstellen,
und wie der das war. VfB, und der VfB hat so ungefähr das weggerannt, was ich in der Zeit weggetrunken habe, so in der Zeit. Und ich kann mich an keinen so einen Run erinnern, aus Fansicht, wie diese Rückrunde insgesamt lief. Also man weiß auch heute noch, wenn irgendwie letztes Jahr zum Beispiel beim VfB hieß es, boah, die hatten Verletzungsfreiheit wie 2007. Da hat sich keiner verletzt. Da hat ein Silvio Meissner, Shoutout an scheiß Silvio Meissner. Wir haben mal bei uns beim OFC so und bei so einer Jahresfeier haben wir davor eine Umfrage gemacht, beliebteste VfB-Spieler, der Meissner hat es, glaube ich, gewonnen oder wurde Zweiter. Sehr cooler Typ. Hat, glaube ich, 7 Buden gemacht und, glaube ich, 6 vorbereitet als defensiver Mittelfeldspieler 2007, was man einfach zu der Zeit nicht, da hat man als defensiver Mittelfeldspieler keine
Tore geschossen.
Und da waren Aktionen dabei, das war halt so eine Meistersaison, das konnte nicht anders passieren. Ich weiß noch, am viertletzten Spieltag hat der VfB gegen die Bayern gespielt daheim und war Dritter und die Bayern waren Vierter und ich glaube Zweiter war Bremen und Erster war Schalke und Bayern war schon ein kleines Stück weg und Stuttgart wieder so ein Stück von Bremen und davor hat so der Hitzfeld, ja, wie sieht's aus, viertletzter Spieltag und jetzt in Stuttgart, er so, ja, also Bremen holen wir schon noch ein und Schalke, das wird knapp, aber können wir auch noch schaffen und der Reporter so, ja, aber die Spieler in Stuttgart, die sind auch vor ihnen. Ah ja, stimmt. Und das habe ich mir danach mal wieder angeguckt. Alter, ich habe so, also mein Pimmel wurde ein bisschen härter ganz kurz, weil du das so dir denkst, Alter, wie der Hitzfeld hat so viel gerissen, aber du musst doch wissen, lehn dich nicht vor einem Spiel aus dem Fenster, du kannst nur abstürzen so. Du kannst nur so, Michael Jackson Kind fällt dann auch wirklich. Das, nee. Und dann hat der VfB daheim durch 2 Kakao-Tore, bester Dude, Jesus lebt.
Der Helmut.
Gewonnen. Und danach war klar, dass die Bayern um UEFA Cup spielen, weil das war irgendwie dann nur noch 3 Spieltage und die waren dann 7 Punkte vom VfB weg oder so. Und dann war halt dieses Revierderby, vorletzter Spieltag. Und da hat Bochum, ich habe noch nie, als Stuttgart ein Gegentor gekriegt hat, so gejubelt, weil in der gleichen Sekunde der Frei für Dortmund das, aber wirklich in der genau gleichen Sekunde. Und ich so, ja, wir sind 1-0 in Bochum hinten. What the fuck, Alter, wir waren 8-mal hinten in den letzten 8 Spielen, wir haben alle gewonnen. Und so lief's dann halt auch. Also das ist auch Hildebrand am Schluss, so ein Safe, den du einfach niemals halten kannst. Und das war wirklich krass. Und dann daheim halt so das Ding auch noch mit Rückstand sogar dann heimholen mit so einem Eckball-Volleyball vom Hitzelsberger. Also du kannst es nicht besser schreiben und seitdem sind wir nie Meister geworden und werden es auch nie wieder. Also nicht, solange ich lebe, glaube ich. So. Das höchste, was ich höchste der Gefühle wäre Berlin, DFB-Pokal, das wäre das Größte, was ich so realistisch vorstellen kann. Aber deutsche Meisterschaft, vergiss es einfach. Das ist
Wobei
so,
die letzte Saison ja das so, dass, sehr, sehr gut war beim VfB eigentlich.
Ja, ja, klar, aber Meisterschaft ist, das ist ja ganz, also es ist, wenn du, um deutscher Meister zu werden, ist es wirklich jedes Jahr, es sind 34 Spieltage, das ist so lang. Wie viel in der Mannschaft, hast du die Sutherland-Doku gesehen? Ja, und die fand ich sehr gut, weil du halt in der Mannschaft so auch mal siehst, wie die Stimmungen, oder die man sich sowieso schon so denkt oder weiß, dass sie sind, halt auch mal direkt mitbekommt, dass dann über Wechselperioden und wie es dann halt so läuft und dass es dann halt Leuten auch mal scheiße geht, während sie irgendwie eine Trennung haben oder so, dann spielst du halt auch mal scheiße und das weißt du halt in der Öffentlichkeit nie und das ist ja auch ganz normales Leben und ist ja auch gut so. Deswegen lieben wir das ja, weil da hoffentlich Scheißheuzer nie ein Drehbuch ist und man halt so einen Ball reinwirft und so ein paar schwitzige Typen, die oft auch hoffentlich noch Proleten sind und mal richtig draufgeben, weil es halt Sport ist, mal gucken, was passiert.
Aber so ein bisschen GZSZ ist es trotzdem zwischendurch, ne? Also wenn man sich die ganzen Fußballmedien anguckt zwischendurch, das habe ich ja auch noch schön auf dem Zettel stehen, ob das jetzt...
Breno hat sein Haus angezündet, Alter.
Ja, und solche...
Breno hat sein Haus
angezündet. Solche Facts sind auch dabei.
Ja, voll gut. Aber die Bayern haben ihm dann den Anwalt gezahlt, danach so. Muss man halt auch immer dazu, also ich rede vielleicht heute, oh scheiße, ich habe heute die Bayern echt schön geredet und ich kann die nicht leiden. Aber
wir können auch noch, damit wir das ausgleichen können, über Uli Hoeneß reden, dann gleicht sich das wahrscheinlich aus, aber
Oh nee.
So, so wollen wir es dann auch nicht ausgleichen. So nein, ich glaube, das ist durchgekommen, was du gut findest.
Und wir können über Karl-Heinz Rummenigge reden, Alter. Nein, machen wir nicht.
Rolex-Ralle.
Dann acht es aus, dann gibt's, dann gibt's ganz, ganz viele Piepser oder so. Auf einmal, dann ist, wie es bei so einem Podcast, auf einmal so ruhig und dann fangen wir irgendwann wieder an. Was ist passiert? Nicht, nein, es
keine
ist
Ahnung.
Nichts passiert.
Irgendwas ist passiert.
Keine Ahnung.
Aber ich habe hier tatsächlich noch ein bisschen Medien im Fußball stehen. Wie schaut das denn bei dir aus? Also woher holst du dir deine Infos? Finde ich tatsächlich, obwohl die Frage relativ simpel ist, immer sehr interessant, weil jeder hat tatsächlich ja so seine Favorite-Seiten, ob das jetzt so krasse Fanforen sind, ob das so wirklich Sky Sport News HD ist oder ob das Elf Freunde ist oder ob man alles konsumiert. Also wie sieht das bei dir aus?
Also so faninterne Dinge, also so wirklich, um was es sich dreht, also so was mich wirklich dann interessiert und keine Ahnung, wie fahren wir dahin oder ist da eine Choreo oder so wirklich zwischenmenschliche Sachen, höchstens Trema, sonst wirklich Mund zu Mund, ist einfach so. Nicht, weil ich da jetzt Acht drauf gebe und Graffiti-Maler bin und Paranoia habe oder so, sondern weil man sich halt dann sieht und fragt, hey, was geht, was ist schon Wochenende geplant, so. Und sonst war ich Kicker-Abonnent länger, früher, so vom Vater übernommen, mit Kicker-Jahresheft und so und Stecktabelle.
Ist auch geil. Beste Zeit.
Und hab immer noch Kicker-App und mich nervt diese Push-Benachrichtigung, aber ich hab sie trotzdem nicht aus. Ich hab nur das mitgemacht, immer wenn ich diesen Toralarm anhab, verliert die Mannschaft, die ich will, dass sie gewinnt. Also ich bin ganz sicher, dass ich das bin. Ich hab Leute schon gefragt, die das ausgerechnet haben auf ihrem Casio-Taschenrechner. Ich bin schuld dran, wenn eine Mannschaft verliert, weil dann habe ich den Toralarm an und bin für die andere. Es ist einfach.
Also
so.
Muss man immer auf die.
Nee, Spaß, auf die andere bin ich ganz simpel wetten. Kicker. Also ich, wie du gerade vorhin gesagt hast, ich will jetzt hier auch nicht haten über Menschen, die nicht da sind, aber Sky ist ja auch nicht im Raum. So Sky ist halt auch, ich habe seit Jahren kein Sky mehr und war arschlang, also wirklich lang hab lang ein Abo gehabt, so rum, und aber lang Abonnement. Nein, weil ich es auch haben musste, weil ich, ja, ganz ehrlich, einen Krankenhausaufenthalt hatte. Im Krankenhaus kannst du dir dann halt Sky buchen und dann habe ich es daheim übernommen, weil ich dann lange Reha daheim und so weiter hatte und dann guckst du dir halt Sky-Filme und den ganzen Scheiß hoch und runter und das ist halt auch ein paar Jährchen her, da war das auch noch luxuriös, sage ich jetzt mal, oder komfortabel, das zu haben. Und irgendwann habe ich es dann nicht mehr gemacht und dann musste so Monat für Monat. Und dann war, ich hatte Fußball ausgesetzt und ich habe es gekündigt und die haben gemeint, die haben die Kündigung nicht bekommen und haben wirklich so direkt einem 10-jährigen Mitglied so irgendeine Inkasso. Also wenn nach einer Mahnung nicht so, hey, sag mal, hakt's bei euch? Ich würde das jetzt schon zahlen. Ich mache das ja jeden Monat und bleib bei euch, aber wenn ihr das so durchzieht, dann war es das so cool, seid ihr jetzt qualitativ auch nicht mehr. Und die haben halt auf hart gemacht. Dann habe ich halt die 70 Euro gezahlt oder was es waren. Scheiß drauf. Und nee, da bin ich dann echt rigoros. Vor allem bei Sky ist es ja auch nicht schwer, rigoros
zu
sein.
Nein, definitiv also, nicht. Bitte. Ich habe es ja auch vorhin schon gesagt, ich bin da auch raus seit einiger Zeit. Ist nicht meine Welt, finde ich auch. So ein bisschen auch vom Level her mittlerweile so Sport-1-Doppelpass-Niveau, wo man sich so Schön, dass du das auch so schlimm
findest. Also, es kommt mir wirklich. Du guckst es, du entscheidest dich ja für Dinge. Ja. Also, du wirst ja nicht negativ, du wartest ja nicht auf Weihnachten und guckst dann den Doppelpass und bist dann heulst dann so, weil du geile Geschenke kriegst, sondern du weißt ja, dass du den Doppelpass guckst. Und deswegen, das kann ich dann schon mal machen, aber so, wo ich dann Sky hatte und daheim rumgerannt bin, wie ich vorhin sagte, dann läuft nebenher was, dann lief mal Sky Sport News und irgendwann habe ich auch gefragt, warum läuft das seit 6 Stunden? So, bin ich ein Wettbüro. Also, weißt du, das ist so, warum läuft das? Da kann ich auch nebenher Flair-Interviews laufen lassen und es ist, also, da habe ich öfters was zu lachen.
Die Mischung macht's, glaube ich. Also, auf der einen Seite die Sky Sport News HD und auf der anderen Seite Flair-Interviews.
Da kannst du Clockwork Orange-mäßig, so mit Augen auf und dann immer so abwechselnd 48 Stunden Flair-Interviews und Sky Sport News. Und dann, aber wirklich so in 30 Sekunden Switches hin und her. Die so kürzer und länger.
Die Marz-Therapie nennt man das auch. Die Marz-Therapie.
Du bist komplett. Danach bist du Werner Lorand auf 180, so.
Der.
Aber der lebt auch, guck, und der ist so, der hat geraucht, der hat rumgebrüllt, dass die Spieler umgefallen sind, die vor ihm vorbeigehen, und der lebt auch noch.
Auf dem Campingplatz irgendwo in Österreich. Aber gut, da verschlägt es manche dann halt hin, dann ist das auch, irgendwo okay. Ja, ich finde das sehr spannend, weil ich tatsächlich so ursprünglich eigentlich so aus dem journalistischen Rahmen komme und dann natürlich auch so Sachen wie 11 Freunde sehr, sehr gerne verfolge und mir das auch natürlich angucke, weil das ist halt sehr viel Liebe hinter und das merkst du dann halt einfach. Also dieser klassische Slogan von Fans für Fans, aber auf einem Niveau, wo du halt nicht merkst, dass es halt so ein Doppelpass-Ding ist, das ist schon sehr schön und mit sehr viel Liebe gemacht. Ich hoffe, dass es das noch ganz lange gibt und dass die Jungs und Mädels, die da arbeiten, einen super Job machen, glaube ich, sagt jeder, der ein bisschen Ahnung hat im Fußballbereich. Und man merkt halt einfach die Liebe dafür. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
Ich komme aus dem Print und habe so Sachen gelernt mit Farben zusammenmischen und wer Gutenberg ist und so. Und deswegen auf jeden Fall Shoutout an 11 Freunde und auch an alle anderen Fan-Magazine und Sonstiges. Also so, wer da halt seine Zeit immer noch reinsteckt, um andere Leute zu informieren, egal ob es digital ist oder halt vor allem auch Print, da halte ich auf jeden Fall die Fahne hoch. Das ist sehr gut. Und wie gesagt, man weiß ja auch immer, wie man sich informiert und wie man seine oder andersrum gesagt, wie man seine Zeit am besten irgendwie etwas einsetzt, um eine Info rauszukriegen. Also wenn ich irgendwas aus Spaß lese und mich unterhalten will und auf so einem Niveau und halt Doppelpass gucke, aber ich kann mich halt auch unterhalten und 11 Freunde lesen und die jetzt nicht lesen, weil ich jetzt informativ über Fußball was mitkriegen möchte, sondern vielleicht, wie du sagst, so Run-Stories und kann halt auch einen Kicker lesen, um mal kurz zu gucken, wie ist das Spiel gelaufen, weil die meistens meiner Meinung nach schon nah dran sind. Und es ist halt auch ein Unterschied, ob du Sport 1 Zusammenfassung, Bundesliga oder zweite guckst oder halt ein Sportstudio oder das erste. So.
Das finde ich auch. Also so krass das vielleicht auch immer nach Bewertungen klingt, was so öffentlich-rechtlich oder privat ist und so. Ich finde, darum geht es gar nicht so richtig. Also ich finde die Berichterstattung tatsächlich bei so, das ist halt einfach eine andere Art und Weise, das darzustellen teilweise. Also das siehst du ja bei.
Eine Standpunktfrage.
Genau, voll eine Standpunktfrage, genau.
Das ist eine Standpunktfrage. Und ob es jetzt gerade um irgendwelche Entscheidungen in der Liga geht und dann wird halt bei Sport1 nur noch um die 5 Vereine und auch immer aus der Warte irgendwie berichtet oder auch live. Also ich kann mich jetzt erinnern, dass der VfB in Leipzig zu Recht 4-0 verloren hat vor ein paar Wochen, aber da ging es einfach 100 Minuten um Red Bull. So, und du hast nur so, ja, das sind 2 Mannschaften. Die hier spielen und das ist dann einfach sehr, sehr nervig. Und es muss halt auch irgendwie so feinfühlen, muss halt auch, glaube ich, ein Kommentator sein, dass wenn er sieht, eine Mannschaft verliert gerade 4-0, dass ich dann vielleicht nicht noch das 5-0 draufsetze gefühlt, weil ich nur über den anderen rede, so. Und ja, da macht es Zone vielleicht, da war es vielleicht mal ein Ausrutscher, sonst haben die ihre Arbeit meiner Meinung nach ganz okay gemacht die letzten Jahre. Auch viel mit US-Sport ja auch cool gemacht und daher kommen die ja. Und ja, wie gesagt, da kann man sich ja frei entscheiden, wo man seine 11,99, 14,99 hinschickt. Und ich glaube, dieses Jahr ist sowieso sehr wirr mit Highlights, oder?
Ja, total. Also für mich ist es auf jeden Fall deutlich wirrer, weil das in der zweiten Liga halt unglaublich, ja, schwierig ist, seine Highlights da irgendwann zu bekommen. Also bei so Freitagsspielen, glaube ich, sind die erst 2 Tage später online. Und auf, also ganz ehrlich, so ein Freitagsabendspiel um 18.30 Uhr, das ist jetzt auch nicht immer möglich. Also das ist schwierig so.
Sei einfach froh, dass das Montag-Ding nicht mehr ist.
Tierisch also. Froh. Wobei ich sagen muss, dieses Hattrick zweite Bundesliga Montagsspiel in der zweiten Liga hatte einen gewissen Kultstatus.
Ja, aber die haben müssen auch sehr, also die müssen krasse Einschaltquoten haben und dann müssen sich, glaube ich, habe ich sowas mitgekriegt, renommierte Samstagabend-Shows so beschwert haben, dass jetzt das Samstagabend 20:30 ein Zweitligaspiel gibt. Die müssen da ähnlich gute Einschaltquoten haben.
Das waren aber wirklich auch gute Spiele in der letzten Zeit. Also da haben sie richtig.
Es ist doch die zweite Liga, ist der Shit. Das macht seit Jahren mega Spaß. Es macht so, Alter, wer hat gesagt, die letzten nach 4 Spieltagen wäre Regensburg und Dresden aufgestiegen
Irre, gewesen. Oder?
Und wer noch? Keine Ahnung. Und du weißt natürlich, das ist ein langes Ding und du wirst natürlich noch profitieren davon, einen breiteren Kader haben oder Möglichkeiten zu haben, im Winter auch nachzuverbessern und es müssen auch viele tun, aber das ist ja jedes Jahr so, da muss man sich ja nicht für schämen, sondern man probiert ja wieder hochzukommen und dann kommen halt wieder so Heidenheim, die jedes Jahr dir halt wieder Fuß und Bein stellen, so vielen, keine Ahnung. Wir haben es ja auch ja lange mitgemacht und der HSV wird es auch noch, wenn da nicht was weiß ich passiert, noch eine Weilchen mitmachen, glaube ich. Da, HSV und Bremen wird es auf jeden Fall, da wird es knackig.
Das wird sportlich auf jeden Fall. Bremen hat sich jetzt ein bisschen wieder gefangen, zumindest so jetzt temporär, mit Marvin Ducksch, der für mich der Progebniak der zweiten Liga ist, auch in mancher Situation.
Deswegen, also ob das lang geht oder nicht, also es wird noch ganz lang und so ein Aufstieg wird zwischen im März und im April entschieden. Das sind dann diese wichtigen Dinger so um den zwischen 25. und 28. Spieltag so. Und dann sind irgendwelche Pausen oder dann auch englische Wochen, weil dann eher wieder Champions League und so ist da. Also weiß ich einfach, das ist so Crunch-Time. Dann geht's drum und da musst du dann halt einfach auch mal dreckig irgendwo, keine Ahnung, 2-1 gewinnen und 3 Lattenschüsse hinnehmen und trotzdem über die Zeit bringen, so keine Ahnung.
Es folgt eine Überleitung aus der Hölle. Mhm. Wann war denn so die Rap-technische Crunch-Time für Marz?
Ich habe mich schon gefragt, ob wir nur über Fußball reden. Ich hätte mich ja gefreut.
Die letzten Folgen.
Hatte den letzten Podcast.
Die letzten Folgen waren.
Wo es dann nur über Fußball ging.
Die letzten
ging.
Folgen waren relativ, ja. Relativ lastig, ja, das stimmt schon. Nein, aber ich würde sehr gerne auch noch. Ich habe nur ein paar Sachen auf dem Zettel, wie man so schön sagt. Dann wird es ein bisschen länger. Ihr kommt damit sicherlich zurecht, du auch, und dann passt das. Also was ist die, ich habe ja vorhin vom 2007 gesprochen, du bist zum ersten Mal in Stuttgart oder hast zum ersten Mal in Stuttgart gewohnt alleine. Das war die Crunch-Time fußballerisch, denke ich mal, oder ein Teil der Crunch-Time fußballerisch. Wie sah das zu der Zeit rap-technisch aus bei dir?
Also ich probiere es einigermaßen zügig zu machen. 2007 komischerweise, also ganz so 2 Wochen bevor 2008 kam, habe ich auch mein erstes Release mehr oder weniger gehabt mit Bonzi Stolle und dem glorreichen DJ Fingo Star, also so schön Beginner-Kombo, 2 Rapper, ein DJ als Black and Proud nannten wir uns. Kann ich jetzt natürlich auch sagen, heute sich als Black and Proud mit so 2 kleinen Whitey-Idioten zu nennen, wäre auch gewagt. Aber ich heiße Schwarz mit Nachnamen und der Kollege, mit dem ich heute noch immer noch sehr gut bin und den vielleicht der ein oder andere Hörer von Juse kennt, der nämlich Bonzi Stolle von Massive Chicks ist, der heißt Stolz mit Nachnamen und dann haben wir uns halt Black and Proud genannt und haben so 3-4 Jährchen Rapmusik gemacht und haben 2 Alben rausgebracht ab Ende 2007 bis Anfang der 10er Jahre und hatten coole Zeit, also sind rumgefahren, Juse hat Freestyle-Battles gemacht, Stolle und ich sind halt mitgefahren, ich habe so aus Spaß immer mal so Freestyle-Battles mitgemacht, aber nie ambitioniert und bin ungestanden, hab besser gerappt als die da oben, Spaß. Und hatten einfach eine gute Zeit, haben ein bisschen Mixtapes rausgebracht und ein Album und dachten, das wird jetzt alles voll geil, also wir haben jetzt uns da nichts groß ausgerechnet, aber dachten, hey, wir nehmen jetzt schöne Sachen auf und dann gucken wir mal, was passiert. Und auf dem ersten Album war Frankie Kupik und Kars gefeatured. 2007.
Das war schon auch nicht schlecht, muss man also zu der verrückt, Zeit.
Verrückt. Nee, also nicht wegen jetzt Name-Dropping und Ding, sondern einfach, es ist 2007 und man kommt ja halt aus dem Dorf und Kars kommt aus Reutlingen, das ist ja auch ums Eck und Reutlingen, der VfB sind jetzt auch nicht so
der glorreiche SSV Reutlingen.
Ja. Und der SSV Reutlingen, ganz genau. Und da liegt es nahe, dass man zusammen Mucke gemacht hat oder halt auch in Stuttgart Rapmusik. Und ich habe früher ein bisschen Graffiti gemalt und dann hat man halt gefreestylt und ist da irgendwie so reingerutscht und dann, hey, wow, ein Album rausbringen, verrückt. Das klingt ja so professionell. Nee, Spaß, dann hat man das halt gemacht und so, und die Kollegen sind halt auch älter geworden und ich habe dann mal so 2-3 Jährchen gar nichts gemacht, einfach nur so ein bisschen geschrieben vor mich hin und hatte dann ein paar Songideen und ganz nüchtern betrachtet habe ich, hing es dran, dass es niemand gab, der ein Video gedreht hat. Also es war jetzt nicht so, dass ich keinen Bock gehabt hätte, was rauszubringen, aber es war auch nicht der Druck da, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt der beste Rapper, ich muss es jetzt unbedingt rausbringen. Ich habe halt House Lost Tomatoes gemacht, das erste Mixtape aus der Reihe, und habe auf dem Big L Beat mal was gemacht und hatte halt mal so ein paar Songs rumliegen. Und dann in der Zeit habe ich Alexander Völl, also vielen, vielen wenigen, mir egal wie vielen, bekannt als Sickles, aber ich hoffe vielen bekannt, der Wir Scheißen Gold, das Künstlerkollektiv zu der Zeit noch, mittlerweile Label, hatte. Und er so, ja, ich mag das, was du früher gemacht hast und finde das, was du jetzt machst, noch besser. Und was machst du so? Ich so, ja, ich finde es auch gut, aber ich weiß nicht, wem ich schicken soll. Ich so, hey, ich habe hier gerade VBT gemacht und habe hier eine E-Mail-Liste, ich kann das denen schicken. Und ich so, ja, cool, lass machen. Und dann habe ich halt dieses Tomatoes-Ding rausgebracht, weil wir ein Video gedreht haben und ich mir auch gesagt habe, wenn das ein paar Leute interessiert und die das gut finden, dann machen wir halt ein bisschen weiter Mucke und wenn nicht, dann arbeite ich halt wieder ein bisschen weiter. Und hatte in dieser Zeit dann eine OP und war eine Zeit lang raus und habe mir auch gedacht, hey, hätte es auch anders laufen können und machte doch lieber ein bisschen Mucke. Und seit der Zeit arbeite ich einfach weniger oder probiere die Zeit besser einzuteilen und mehr Musik immer mal wieder zu machen. Und seit der Zeit hat sich einfach gesteigert. Mit einem Mixtape dann raus Kollabos hinterher. In der Zeit schon die ganze Zeit ein Album geschrieben gehabt. Also es gab Songs von dem Love to Hate Album, die schon in der Mixtape Tomatoes Blase drin waren. Und dann die Bixties kennengelernt, also die Jazzkapelle Bixie Boys, die dann aufs Album mit eingestiegen sind. Und das Album hat dann so ein, um die Frage jetzt zu beantworten, so ein schönes Comeback geschlossen. Mhm. Ja, genau. Und dann mal selber auf Tour gegangen und dazu musste ein Mixtape her und deswegen klingt es ein bisschen billig, aber hab ich aus Flamingos gemacht, weil halt einfach aus dem Handgelenk wirklich Mixtape war und Beats gepickt und gleich was drauf gemacht. Und das höre ich jetzt heute auch raus, dass es an allen Stellen mal nicht so rund ist wie die Sachen vorher, aber mag ich auch, weil das für mich halt für die Zeit steht. Und seitdem mit Band am Tun und vor allem mit Band viel spielen, vor Corona natürlich viel spielen, und es macht scheiße Spaß, mit der Band zu spielen und wirklich Musik zu machen und nicht nur Beats zu picken, sondern da auch viel tiefer einzusteigen. Und deswegen, da hat es auch sehr lange gedauert, wird noch ein bisschen dauern, aber nicht so lange, bis mal wieder was Neues kommt. Ich glaube, das war so kurz es ging, die letzten.
Also du hast damit Jahre. Auf jeden Fall, ich hab ja wie immer aufgeteilt, die Leute, die den Podcast schon häufiger gehört haben, kennen das, zwischen Fuppes und Rap bietet sich an. Und auf der rechten Seite war jetzt sehr, sehr viel, auch zu diesen Alben, die du gerade besprochen hast oder erwähnt hast. Das hast du jetzt eigentlich quasi gerade so einmal runter erzählt. Ich würde ganz gerne dir so 3 Begriffe an den Kopf werfen und du sagst mir einfach, was du dazu denkst.
Tu es.
So aus der weiten Blase des Hip-Hops.
Sehr gerne.
Das erste ist Feuer über Deutschland.
Ja, okay, hätte ich auch sagen können, aber es ist ja, ich dachte auch, wo du das gerade zusammengefasst hast, dachte ich auch, ich hätte jetzt auch sagen können, ja, wir haben das gemacht, dann waren wir bei Feuer über Deutschland, dann habe ich das gemacht, dann war ich auf der Juice, dann habe ich es mit Lackmann gemacht, dann waren wir, weißt du, aber das sind ja zwar auch so Hashtags, aber nicht die Story, das ist halt ein Hashtag.
Dann machen wir jetzt einen Hashtag noch dazu.
Feuer über Deutschland ist eine krass, also wirklich, ist so outstanding Erfahrung, weil es nichts mit, ich nehme Musik auf oder mache mir Gedanken drüber, wie ein Cover aussieht oder wie ein Video aussieht oder wir bringen das raus und oder du gehst live auf eine Bühne und denkst, es wird scheiße und nach einer halben Stunde, okay, war eine 10 von 10 oder mit Live-Musik, sondern Feuer über Deutschland war halt eine verrückte Idee, war cool, da teilzunehmen und ich will es auf gar keinen Fall missen, aber ich bin auch nicht unglücklich drüber, dass es das, ich hoffe, ich lehne mich jetzt die 2000 Fenster nicht bei YouTube gibt, weil es war halt auch verrückt, sich da hinzustellen und sich 5-6 Stunden lang anzuhören, wie sich Leute a cappella battlen. Ja, auch eine Idee für sich. Erstes Feuer über Deutschland, wieder ein ganz anderes, hat einen ganz anderen Sitcom-Charakter auch und humoristischen Charakter als die danach, weil die so ein bisschen projiziert und gewollt waren, aber trotzdem krass, welche Menschen dort damals in Hagen.
Ja. Hagen.
Hagen, in diesem alten Kino. Es war Hagen, glaube ich.
Der Podcast Fuppes und Rap wird euch präsentiert von For the Streets. Sneaker, Leinwände und Flächen in deinem Design. www.forthestreets.de.
Und war auch cool, das zu sehen. Und auch allgemein cool, schon 2007, 8, 9 auf dem Splash Backstage gewesen zu sein, weil man halt Bucke gemacht hat. Und das zu sehen und auch heute das zu sehen. Und deswegen auch alles nicht immer so nicht ernst zu nehmen, weil es ist ja schon das Ernst des Lebens, alles, was man so tut, aber nicht so schwer zu nehmen. So, das ist jetzt das jetzt und so muss es sein, sondern alles entwickelt sich schon auch sehr unvorhergesehen.
Wir bleiben wieder dabei, alles in seinem Zeitgeist. Mhm. Hagen wusste ich jetzt tatsächlich auch nur, weil ich vor 6 Jahren oder so tatsächlich einen der Mitorganisatoren kennenlernen durfte, ganz random auf einem Geburtstag, den Catcher, den Sebastian Jurzeven.
Der hat es bestimmt geliebt. Der hat es bestimmt geliebt, diese Veranstaltung zu organisieren.
Er hat es richtig geliebt, aber ganz ehrlich, er hat sich den ganzen Abend für mich Zeit genommen. Das war nämlich der Freund vom Geburtstagskind, bei dem ich eingeladen war. Und er hat sich den ganzen Abend Zeit für mich genommen. Ich habe ihn seitdem nie wieder gesehen. Ich bin ihm sehr dankbar. Es war ein wunderschöner Abend. Wir haben sehr über Hip-Hop gefachsimpelt. Es war wunderschön. Den müsste ich, glaube ich, auch noch mal irgendwie ein bisschen ranziehen. Der wohnt tatsächlich bei mir hier in Wuppertal. Das heißt, ich könnte ihn tatsächlich wahrscheinlich sogar hier noch ranziehen. Aber deswegen, Hagen, dann war, glaube ich, irgendwie in Hattingen. Also es war hier alles bei mir so in der Bubble. Und dann war, glaube ich, ein Ding, das dritte war, glaube ich, in Wuppertal hier auch in der Börse. Alles so Events, die heute auf jeden Fall in großen Teilen schlecht gealtert sind. Gregpipe vielleicht mal ausgenommen. Aber ansonsten schwierig, oder?
Ja, aber undenkbar. Also so einzelne Sachen sind natürlich klar, weil du auch direkt dabei warst, ist dir natürlich in Erinnerung geblieben. Und ich fand zum Beispiel Snagger danach viel sympathischer, weil er sehr cool geactet hat. Also so jetzt kleine Side-Story. Wir haben damals, sind aus dem Süden gekommen und wir wussten nicht, ob wir gegen 3 oder 4 Leute rappen sollen, antreten sollen, weil Favorite und Jason, genau, Jason hätte bei unseren Gegnern noch hätte mitmachen sollen, ist dann aber irgendwie nicht gekommen. Deswegen haben wir voll undankbar so, allein wenn ich mir das heute überlege, ja hey, bereite dich mal vor, komm mit 2 Parts, du bist sowieso das Anhängsel in Anführungszeichen, so es war use you und dann halt ich als Marz, damals noch schwarz von Black and Proud und Bonzi Stolle von Black and Proud, also die schon was released hatten und ein Vierter dran und der so, ja, bereite dich mal vor, falls da Jason noch mitkommt. Und der so, und der hatte 2 Parts und fährt da mit und der kommt halt nicht. Und der war dann so, na, irgendwo cool, jetzt muss ich nicht mehr aufgeregt sein, aber irgendwo auch undankbar, keine Ahnung. Und wir waren die Letzten, wir waren, glaube ich, die Vorletzten, die aufgenommen worden sind. Und wir waren dann den ganzen verfickten Tag, also nichts gegen alle Menschen und die Veranstaltung und sonst irgendwas, aber gegen diesen Tag, weil das hat so lange gedauert. Und ich weiß nicht, wie oft ich rein bin und mir eine halbe Stunde Battles geguckt habe und ich so, nein, ich muss hier wieder raus. Weil du einfach durchdrehst, das ist so, du hörst 6-7 Stunden Leute, die sich halt beschimpfen und du verlierst auch irgendwann den Faden, wer jetzt gerade in welchem Film so ist und warum der jetzt das und das sagt. Und es war einfach weird. Und Juse ist vor allem auch, muss ich sagen, einer der aufgeregtesten Menschen der Welt. In den letzten Jahren weiß ich es nicht, ob es sich hoffentlich verbessert hat. Ich hoffe es auch für ihn und seine Freundin, dass nicht dann nicht irgendwann umfällt. Aber da ist der so wie eine Biene um mich rum und vor sich hin. Marz, hey, ich überlege, meinen Part umzustellen. Und ich so, oh Gott, Alter, wie machen wir das in 20 Minuten? Stell doch deinen Part nicht um. Doch, ich will jetzt so anfangen und verrappt sich. Ja, nee, ich stelle ihn doch nicht um. Ich fange doch so an, wie geschrieben. Und läuft wieder durch diese Halle. Und das lief so den ganzen Tag so. Und das war halt einfach nicht angenehm, das so zu tun. Aber das Schlimmste war, diese Typen neben uns nahmen das mega ernst. Die haben uns den ganzen Tag gefrontet. So, wir stehen vor so einem Interview. In der Mitte steht Snagger. Also als glatzköpfiger Mann, der gerade mit Snagger und Pirat super Mixtapes gemacht hat, der Pot ist back und wir stehen so daneben, so 3 Hansele und auf der anderen Seite stehen so 3 Pot-Hansele und die nicht wissen, was Hansele sind, aber egal. Und hey, ich werde es nie vergessen, die haben sich so zurückgelehnt, weil wir auf einer Reihe standen und haben so hinterm Rücken von Snagger, wie als wäre das so der Klassenlehrer, wir ficken euch, wir werden euch ficken. Ihr Hurensöhne. Und wir standen so da und wir haben uns immer gesagt, hey, wenn wir da hingehen, die wollen uns voll fronten und so, tun wir einfach so, als würden wir es lächerlich finden. Und wir standen so da und wir mussten nicht so tun. Wir so, Alter, was ist denn mit denen falsch? Sind die heute Morgen aufgestanden? Hey, wir essen jetzt nichts. Wir essen jetzt alle nichts, dann sind wir richtig aggressiv. Nein, leg dein Snickers weg. Wir essen jetzt einfach nichts. Und so, hey. Und die waren den ganzen Tag so piesackend, aber waren nie in deiner Nähe. Also immer so 1-2 Meter weg und sind vorbeigelaufen und so. du Ficker. Und so, und ich so, Alter, was soll das? Und dann haben wir uns da hingestellt und die waren auch so, der Pott. Und dann war der, 8 von 10 Battles waren ja irgendwelche aus dem Ruhrpott, weil das war ja, ja im Ruhrpott. Und als die auf die Bühne kamen, hat sich die Halle so um die Hälfte geleert. Und ich dachte schon so, ah, ihr kennt hier aber viele Leute in diesem Ruhrpott. Und so, und das war einfach, das war jetzt nicht auf Rap und künstlerisch bezogen, sondern das war einfach nur so, es war einfach unangenehm. Und wir sind auch gegangen, waren so, hey, ich will wieder heim, da läuft keiner neben mir her und Peace sagt mich die ganze Zeit, weil er denkt, er ist jetzt im Fernsehen cooler. Ja, Punkt. Aber waren geile Battles dabei. Also allgemein fand ich da auch schöne Sachen. So, ich glaube, da war ja Materia zusammen mit Madness im Doppelteam.
Da war noch jemand mit dabei, aber nagel mich nicht drauf fest, wer das war. Da war auf jeden Fall noch ein Dritter mit dabei.
Ich verwechsel auch immer Zweites und Drittes. Tut mir leid. Aber obwohl ich da war. Aber trotzdem, weil es so ähnlich in diesem Ring aufgebaut und ich ja auch nicht, du kannst nicht da stehen und dir das 6 Stunden angucken.
Das ist ja auch bei den heutigen Events so. Da wollte ich gleich noch drauf kommen. Ich habe auch gleich noch den zweiten.
Aber Manuelsen war da. Das weiß ich sicher. Manuelsen war auf jeden Fall im Gebäude.
Der hat auf jeden Fall auch noch zwei Battle-Rap Rapperinnen versucht auseinanderzuhalten. Ne?
Und das hat man auf der DVD nicht so geil mitbekommen, wie es vor Ort nämlich wirklich war, weil das ging so über 15 Minuten, 20 Minuten. Vielleicht übertreibe ich auch, aber hat auch jemand den Saal verlassen und wurde dann wieder reingeholt und es hat schon gedauert und es ist halt laut, wenn so Mädels, also da waren ja einfach wenig Mädels und die haben sich halt wirklich angeschrien dann und da hat sonst war nur so getuschelt. Kannst du dir ja vorstellen, die harten Typen, 300 Typen und dann sind zwei Mädels, die wirklich aggro sind und sich anschreien. Hey, alle Typen, oh Gott, was passiert jetzt? Und so, und so und das ging so eine Weile und auf der DVD war das jetzt nicht so direkt. Aber deswegen gehen Leute auch zum Boxkampf live, gucken sich bei RTL mit hier Dings, wie heißt der Formel 1 macht? Bester Typ.
Kai Edel,
Alter. Meine Herren, ich will seine Anzüge. Wenn der mal irgendwann, ich will deine Jacketts für die.
Kennst du den Song von Echo über Kai Edel?
Ja.
Auch so eine kleine Perle des Deutschraps.
Großartig. Kai Edel ist so, der wird nach Holland passen. So im Fernsehen und vom Auftreten und von seinem Bund sein und so. Ich mag die Holländer voll, aber der würde da einfach so hinpassen. Und ja, das Formel 1 Kai Edel, da kann man ja auch vor Ort gehen und mit dem Boxen. Und dann sieht man halt auch, wenn mal einer richtig kriegt oder, gut, es ist immer live drauf, aber halt auch viel Werbung. Deswegen, so das war so ähnlich. Boxring und dann, wir schalten kurz auf Werbung, weil die verlässt jetzt 10 Minuten den Saal.
Splitscreen.
Ja.
Auch eine Begrifflichkeit, die ich spätestens seit der Formel 1 noch kenne. Sehr, sehr schön. Es gibt ja heute auch noch Battle Rap, also so live Battle Rap.
Ich würde es gerade sagen, Shoutout an Tiltili, an die ganzen, also ich bin nicht so tief drin, weil einfach zeitmäßig ich so, es ist, da wirklich ganz tief drin zu sein, muss man ja sehr viel Zeit. Also ich würde auch gern Kafka checken, aber es braucht halt auch viel Zeit.
Klar.
Und alles gleichzeitig ist schon schwierig. Von Kafka bis Tiltili. Nee, mega geil, dass es so Sachen gibt und dass ich so Leute auch wie, Shoutout an Big Chief, der VfB-Fan ist an der Stelle. Ich bin mal fast vom Stuhl gefallen, als der mir das erzählt hat. Shoutout an so Leute und es ist groß, was die gemacht haben, weil ich glaube, das ist nicht einfach, in so einem Raum zu stehen und das sind sehr viele Leute weird und nicht, vielleicht auch nicht alle auf dieses Battle fixiert und du musst da Ruhe im Raum halten und dass du wirklich, dass die daheim wirklich checken, was die voneinander wollen und teilweise ist ja auch krass Deutschrap.
Also, total.
Es ist Deutschrap-Geschichte, so Rest in Peace auch. Eine der besten Deutschrap-Battlelines, die ich jemals gesehen habe, das ist auch vorher über Deutschland. Ich drehe an Nippeln wie ein Aufnahmeleiter. Und dann diese Bewegung dazu, wie er einfach die Finger zusammen. Alter, das ist so, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Alter, das ist so großartig, wie der das gemacht hat. Und auch das Battle mit Crackpipe dann zusammen gegen hier Battleboy Basti war's. Und Ding, nee, es war auch dramaturgisch mega gut aufgebaut, was die getan haben. Und voll geil.
Ich habe immer, wenn ich an Feuer über Deutschland denke, natürlich Crackpipe im Kopf. Und dann habe ich aber auch Fatoni und in der Creme Fraiche-Variante quasi zu der Zeit noch, mit der Vordertatze einer Angora-Katze. Ist mir auch bis heute immer noch sehr krass im Ohr. Und ich habe es wirklich, weiß ich nicht, 10 Jahre oder so ist es her, dass ich das letzte Mal en Detail geguckt habe.
Okay, dann jetzt die lustigste oder vielleicht, jetzt lehne ich mich noch weiter aus meinem Michael-Jackson-Fenster, geschichtsträchtigste Ding. Das war genau diese 2007er, wir machen Underground-Rap in Kirchheim mit Pop is Enemy, Use You, Black and Proud und Use ist nach München gezogen, studiumbedingt und wir waren auf einem Battle Und da war, glaube ich, David P. war, glaube ich, in der Jury. Und keine Ahnung, wir waren da halt so dabei. Und Juicy hat mitgemacht und kam gegen Fat Tony. Und wenn ich mich nicht alles täuscht, haben wir sich an dem Abend kennengelernt. Und hat, glaube ich, und also das weiß ich jetzt sicher, was jetzt passiert ist, dann ist Fat Tony, glaube ich, rausgeflogen. Oder Juse. Okay, einer ist beide, aber sehr, sehr knapp. Und die nächsten beiden waren so wack, dass das Publikum so, beide raus. Hey, ich dachte mir schon so, ey, es ist so, oh, kein Respekt, gar keiner mehr. Aber dann sind die anderen beiden weiter und dadurch haben die halt nochmal gegeneinander im Finale gebattelt, weil das so Halbfinale war. Und es ist echt, also die Battlezeit war großartig, weil du so riesen Spaß hattest. Ich kann mich auch, wie diese Aufnahmeleiter-Ding, kann ich mich an eine Line erinnern von Smoke T. Der hat
auch ein Dilly-Battle
gemacht. Ja, genau. Und wir haben so in Esslingen im Komma, ich glaube, den schulden wir heute noch Geld als Veranstalter, 100 Euro, egal. Shoutout an euch. Haben wir Freestyle-Battles gemacht und ich muss es nicht übertrieben, das war halt, da kam 8 Mile raus, da war Freestyle-Battle, war so voll am Start, da haben 250 Leute reingebracht, dann waren bei uns 300 Leute da, vorne war ein Druck auf dem Ding und wir haben halt Leute eingeladen, also wenn 16 mitgemacht haben, haben wir 8 Rapper eingeladen und 8 Qualifikanten vor Ort und das Niveau war krass, also ab dem Viertelfinale, du wusstest nicht mehr, das war extrem hoch und die Leute waren noch sehr laut und es war eine Stimmung wie in diesen 8 Mile Battles, da sind Sachen rumgeflogen und da wurde drin geraucht und bla und dann waren Stechen in dem Halbfinale und Juicy hat gegen Smoke T gerappt und Smoke T so und beide so, ja, wer fängt an, schnick, schnack, schnuck und Smoke T so, gib dieses Mic her, ich fang an und so a cappella 4 Zeilen und er so, ich fang an, ich brauch nur 2, ich rappe gerade gegen Juicy, you, und dreht sich gegen das Publikum, when I say fuck, you say you und lässt dieses Mic fallen und dieses Ganze und 300 Leute sagen, doppelt ihn so, you und you ist so, ja okay, ciao, ich bin raus und legt das Mic hin und geht. So, ey, beste Leben, das ist so, das war so gut, mein Fenster ist offen, es ist warm in Stuttgart, Leute haben es jetzt draußen auch gehört. Und hey, cool, dass wir reden, weil auf so Storys kommt man
halt super gerne, ich liebe Scheiß sowas. Corona. Das ist wunderschön, sowas dann auch aus erster Hand berichtet zu bekommen. Ich habe mit User auch viel über Battle Rap gesprochen. Da ist durch seinen Job bei Diltily und also Job durch seine Tätigkeit bei Diltily, wo er ja viele Interviews gemacht hat, sind wir natürlich ein bisschen aktueller gewesen, was die Battle Rap Schiene angegangen ist. Aber nichtsdestotrotz ist er trotzdem eigentlich ganz geil, weil das diese Anekdoten sind, die kannst du auch, die sind ja nirgendwo festgehalten. Das ist ja das Gute.
Ja, Punkt, weil da war halt Nokia irgendwas und da gibt es vielleicht Aufnahmen, aber das sind dann einfach so 8 Pixel, die hin und her hüpfen und du hörst übersteuert Leute, die sich anschreien. Und das hat man nur so im Kopf und wir sind irgendwie mal nach Mainz gefahren und da hat irgendwie Separate und Vega waren da noch zusammen und dann gab es Stress im Publikum und die haben da gespielt und ich glaube, der Gewinner konnte eine Studio-Session mit Separate und Vega gewinnen und irgendwann zwischen Halbfinale und Finale haben die live gespielt, jemand hat was gebrüllt und die sind einfach ins Publikum gehüpft und haben den geboxt. Und ja, und dann kamen halt die Bullen und dann so, ja, was kannst du jetzt gewinnen? Ja, weiß ich nicht. Gehst du mit denen halt mit? Weiß ich nicht. So, und das war halt so eine verrückte Zeit. In Karlsruhe wurde auch mal, kamen die Bullen und alle wurden hinter die Bühne geschickt und die kamen so richtig mit Westen rein und ab an den Saal geräumt. Alle, die hier auftreten, alle Künstler, bitte hinter die Bühne. Also die haben nicht geschwäbelt, das war in Karlsruhe. Und und wir haben es da, was für Künstler muss ich jetzt raus? Ich weiß nicht, was ich hier bin. Und nee, das war halt so
die Zeit. Im Zweifel der nicht raus muss, ist ja auch gut. Im Zweifel war es ja das. Ey, ich hab den nächsten Begriff und wir machen eigentlich quasi, du kannst quasi direkt weitermachen.
Das war der erste Begriff, eines von zwei Teilen. Ich wusste, das geht lang.
Der zweite ist, ich hoffe, da kannst du ähnlich lange drüber erzählen. Und zwar Luckman One.
Ja, das geht kürzer, bester Mensch der Welt. Ernsthaft, also Lucky ist, da werde ich immer ein bisschen rührselig, weil wir uns kennengelernt haben und der mich gehasst hat, glaube ich, und wir ganz komische Aufeinandertreffen hatten in dieser besagten Zeit mit Juse und so, hat man sich das erste Mal getroffen, Kreuzfeld Jakob und
diese Geschichte habe ich, glaube ich, auch gelesen, es ging um eine Frau, kann das sein?
Ja, also es gibt die Linde, das ist ein Jugendhaus in Kirchheim Tech, das klingt jetzt alles ein bisschen Larifari, aber wo wir halt jung waren, war alles, was heute kleiner ist, damals größer und die haben so 3 Stöcke, also drei Stockwerke. Es gibt also unten Bühne, dann erstes Ding und zweites ist noch so ganz spitz. Und es war halt ein cooles Jugendhaus und dann haben halt Kumpels da auch, waren da Zivi und dann haben die mal Blumentopf gebucht und es war halt ausverkauft und aber halt wie so ein Turm nach oben und du konntest oben ins Fenster klettern und so. Und kurz drauf später habe ich so die Jungs aus Kirchheim kennengelernt, also Pop is Enemy, Shoutout an Sushi, der Label-Boss an der Stelle, der das damals so zusammengehalten hat und das als Label angemeldet hat, weil es Finanzamt ihn gestresst hat, weil wir Shirts verkauft haben. Und ja, so hat es halt angefangen und da haben wir dann, da gab es 5 Jahre Pop is Enemy und Jussi hat dann diesen besagten Abend gespielt, alle haben gespielt und wir dachten, ja, das ist aber zu klein, wir müssen jemanden buchen. Jussi ist beim Hosten so, was vor 5 Jahren als kleines, independent, unbedeutendes Label begann, ist heute 5 Jahre später nichts weiter als ein kleines, unbedeutendes Label. Und so halt der Mut halt, kann man sich ja vorstellen, war Justus. Und jedenfalls haben wir da probiert, Dendemann zu holen. Und aus Dendemann wurde Kreuzfeld Jakob, weil wir nicht so viel Geld für Dendemann hatten in der Zeit. Und Kreuzfeld Jakob kommen wollte. Und die haben Brenner und Desaster mitgebracht. Und Abend war richtig cool, Show war richtig cool. Und danach gab es irgendwelchen Stress von den Jungs, die da dabei waren. Bei denen ich war, aber ich will da niemanden namentlich nennen, weil ich nicht daneben stand, mit irgendjemand von uns, der dabei war und weil halt eine Freundin angelabert worden ist. Und dann ist es so kurz mal eskaliert und auch der Kumpel von uns, dessen Freund es war, ist mit einem Buttermesser rumgerannt und hat so voll überdreht und so. Und die waren aber schon, so auf dem Weg ins Hotel und war so ganz weird. Und dann, ich so als auch Mitveranstalter bin an denen unten so hinterher und hab so probiert, ein bisschen zu schlichten, hey Jungs, der hat ein bisschen überdreht und keine Ahnung, ich hoffe, ihr habt noch einen guten Abend, geht einfach ins Hotel. Wir sehen uns morgen wir haben die, glaube ich, am nächsten Tag noch gesehen, wegen Autos, ich weiß aber nicht warum. Komme ich aber gleich nochmal drauf und während ich mit denen so das gerade schlichte, geht so ein Fenster aus diesem Jugendhaus auf und irgendjemand, also ich weiß, wer es ist, aber ich sag's nicht, und ruft einfach runter, du griechische Hurensohn, und ich stehe halt so einen Meter vor Lackmann und ich probiere das gerade zu schlichten und sein Gesicht geht so von Sonne in Mond innerhalb von keiner Sekunde und ich nur so schon rückwärts gelaufen, ciao, und bin gegangen und die sind auch in ihrem Hotel. Und am nächsten Tag habe ich mitbekommen, dass die halt sich getroffen haben wegen Auto oder Gage und hat nachts angefangen, während die zum Hotel gelaufen sind, das erste Mal in diesem Jahr zu schneien. Gott. Und die kommen morgens hin und ihre Autos sind abgeschleppt worden, weil die auf so Möbelparkplatz, Teppichparkplatz standen. Hey, doch so. Und jetzt kommt das Allerbeste. Während die dann so während dem Schnee ins Hotel gehen, gehe ich auch hoch in dieses Jugendhaus und komme so zurück und alle stehen da, was ist passiert, bla bla bla. Und es ist echt weird, die Gäste sind nicht den meisten weg. Auf einmal geht eine Seitentür auf und ein Kumpel von uns, der so das gemacht hat, was wir jetzt machen, nur dass es noch keine Podcasts gab. Sprich, der hat einfach Interviews gemacht mit Leuten und hat es dann einfach ins Internet geladen als MP3 zum Runterladen. Steht so da mit Flips da. Und der Flips da so, was los? Wo sind alle? Und wir gucken ihn so an. Ja, du, die sind schon gegangen.
Längere Geschichte.
Und er ist so, gab Stress oder? Und wir so, ja, ein bisschen. Ho! Nicht das erste Mal. Und geht zur Bar und holt sich noch eine Cola und geht dann halt irgendwann relax ins Hotel. Der ist ja dann auch Arzt geworden, ist es noch. Und das Lustige ist, ich habe mir das Interview mit ihm angehört und im Hintergrund hört man halt, wie es so zweimal kurz klatscht. So. Und dann fliegt wieder irgendjemand irgendwo dagegen. Und du hörst einfach so den Sound aus so 2 Räumen weiter, was ich gerade erzählt habe. Aber dieses Interview gibt es bestimmt nicht mehr. Und Jahre später habe ich lustigerweise Lackmann getroffen, wo er mit Dendemann gespielt hat, hier im Eck und ich davor. Und habe ihn angesprochen, hey, was geht? Wir kennen uns doch von da und da. Und ich mag deine Mucke. Und er hat mich angeguckt, genau so wie ein Mond, wie Jahre davor. Und ich dachte so, oh mein Gott, das ist einer meiner Lieblingsrapper in Deutschland und ich werde nie mit ihm cool. Und dann wurden wir doch noch mit ihm cool, aber das ist eine andere Geschichte.
Und dann gab es 2015, hilf mir, ich weiß nicht, ich glaube Ende 2014, Anfang 2015,
einen
Track, wo ich sagen würde, also ich glaube, der hat mittlerweile auf YouTube so 800.000 Views, glaube ich, oder 800.000, 900.000 in der Richtung. Also so 5.000 bis 7.000 kommen von mir, kann ich schon mal direkt sagen.
Wer A sagt,
wer A sagt, meinst du? Genau, mit Sickless.
Alter, ganz kurz, ich bin niemand, der sich an Klicks orientiert. Ja. Ich bin niemand, der sich an Klicks orientiert, aber der hat 1,6 Millionen Plays.
Sorry, dann war das
Spotify. Und ich habe mir das aus Spaß mal angeguckt und dachte so, will ich auf Choose und geguckt, was die halt, die releasen ja nicht mehr viel, leider, bestes Mac einfach Jahre gewesen, so. Auch Shoutout an jeden, der uns in der Choose mal berichtet hat. Auch damals über Black and Proud und uns verrissen hat. Marc Leopold Zeder, by the way.
Oh, aber guter Typ. Der ist aber schon häufiger und, vorgekommen bei kritischer Berichterstattung in letzter Zeit oder in den letzten 15 Jahren.
Ja, aber das war der war da ehrlich. Also ich sag, jetzt im Nachhinein sage ich das Gleiche über die Platte. So, also und war auch nicht nur schlecht, egal. Jedenfalls, Tues, ja, habe ich geguckt und dann dachte ich so, hey, das ist echt verrückt, wie das gelaufen ist und immer noch läuft und Leute kommen und es so wirklich, wirklich krass feiern. Das ist ja das, was du als Musiker möchtest. Also, ich gehe jetzt nicht hin und wach auf und sage, ich will jetzt einen Song, dass alle das feiern, aber du machst es natürlich, um dich selber zu befriedigen und also um selber was rauszulassen, aber natürlich ist die Bestätigung geil, weil dann hast du ja richtig gefühlt oder richtig gelegen in deiner Annahme, jetzt das zu machen. Und wer A sagt, lief halt wie eine Eins, ich weiß auch nicht warum, und es ist halt geil, dass das immer noch so läuft und dass das für Leute halt auch für diese Zeit steht, aber der Song ist halt auch geil.
Der Song
ist, ich mag diesen Song und es geht aber auch, es geht halt auch an Anarcha, also dieser Beat ist krass, also dieser Beat, Anarcha ist ein unfassbar guter Produzent und Niki ist ein sehr guter Typ an der Stelle, auch Shoutout an den und das lief halt dann auch wie eine Eins und ich war einfach mega positiv überrascht zu sehen, boah, was hat denn der mittlerweile? Klar haben wir das geguckt und so, boah, wir haben eine Million, aber dann guckst du nicht jeden Tag, hat denn das jetzt gerade und wie steht es im Vergleich? Aber es steht halt im Vergleich, da kommt halt irgendwie ein Groß-Song, ein Max-Herre-Song und Megalo-Tretti und so Sachen und dann kommt danach der. Und dann denkst du dir so, what the fuck? Das sind so, ja, das ist halt.
In was für einen Algorithmus man da reinkommt dann irgendwann ab einer gewissen Zahl.
Ja, es ist unverhältnismäßig so, ja. Es ist unverhältnismäßig und auch crazy, wie der zustande kam, der Song und alles, aber mega schön, wie sich's mit Lucky entwickelt hat und ich mag ihn und vor allem die Gang um ihn herum, so Chance, Schulz Nice, dann die Schwester von ihm und auch hier die ganzen Witten Untouchable Gang, ist alles super Jungs, mega super Jungs und ehrliche Jungs und das mag man sehr. Und ich verbinde auch immer Schalke, wenn irgendwas mit Schalke ist, denke ich immer ein bisschen an Lucky, obwohl er nicht so tief drin ist, aber der hat auch schon bei Gigs, wo wir ankamen, 2-0 gewonnen und wir so, ja toll, Alter, nächstes Jahr sieht's anders aus.
Ich wusste nicht mehr, ob er so tief ist, aber aus dem
er ist eher Basketball, Lakers und Kobe. Mhm. Kobe hat ihn krass mitgenommen, so, und auch dann die Zeit halt auch wegen Kids.
Ja,
so,
klar.
War nicht einfach, glaube ich. Und,
aber im Anfangsstadium, ich denke mal, darauf bezog sich wahrscheinlich so die erste Erinnerung so zu der Affinität von Lucky mit Fußball, zumindest ist die mir bekannt. In dem Anfangsstadium-Video trägt er ja eine Schalke-Mütze, oder war das im Federhandschuh? Im Federhandschuh-Video? Ich weiß nicht, in einem von beiden auf jeden Fall. Trägt er eine Schalke-Mütze?
Ja, kann sein, so,
und ja. Das ist ja jetzt nun mal auch jetzt.
Er ist halt Sport.
Genau, er ist Sport.
Lucky ist halt so Sport. Der ist Sport und der kann, ich habe auch nie mit Lucky Basketball gespielt, aber Lucky ist schon. So, die Griechen sind halt auch die besseren Basketballer als Fußballer, so allgemein. Ich will nie Verallgemeinerungen, immer dumm, aber die Griechenland war schon immer eine gute Basketballnation und die Griechen legen da sehr Wert drauf oder mögen diesen Sport sehr und Lucky kann, glaube ich, ganz gut spielen. So, das ist meine grobe Annahme, so, aber so wie ich ihn einschätze und vom Temperament und auch allgemein, wie er so Sport sieht und so, kann der, glaube ich, ist der nicht der netteste Gegenspieler. Aber mit Lucky zusammenspielen würde ich auch mal gern.
Lässt sich ja vielleicht beim nächsten Gig im Ruhrpott irgendwie nochmal umsetzen.
Nee, voll geil. Also wenn es jetzt, ich will jetzt nicht Werbung, weil es gibt noch nichts oder es gibt schon was, aber es ist jetzt nicht so weit, dass Lucky und ich wollen eine Platte machen und haben halt immer gesagt, eine EP, und mir ist es aber sehr wichtig, dass ich nicht mit Lucky mal eine Platte mache. Also so, ja, da hat der Marz mit Lack mal eine Platte gemacht, sondern ich habe gleich mit ihm schon über Jahre ist es entstanden, die Idee, dass man sich jetzt auf jeder Release irgendwo featuren kann und aber dann kommt trotzdem kein Gesamtbild so draus und nichts, was bleibt. Einfach nichts, was bleibt. Wer A sagt, klar, bleibt das alles so, aber wenn du eine schöne Platte zusammen machst und wenn es auch nur so ein Mini-Album oder eine EP ist, dann die halt einen Vibe hat, dann ist es was anderes und das war mir halt wichtig. Und ich habe zu ihm gesagt, ich will halt keinen Witner Touchable Sound machen mit Marz. Mhm. So, und nicht, dass ich das nicht feiere, aber das sind die Jungs für sich und das ist ihr Kohlen-Sound und ihr, sag ich mal, RAG-Sound in den 10er Jahren. So. Und ich weiß nicht, aber ich glaube, das beschreibt es ganz okay. Und das bin halt nicht ich. Und ich glaube, dann ist es cooler, das irgendwie positiver zu nehmen. Also die beiden nehmen gerade Bars auseinander. 3-0 und wie die dieses 3-0 gemacht haben. Barca kriegt gerade 0-3 daheim von den Bayern den Arsch versohlt. Verrückt. Okay, egal, ich bin abgelenkt.
Nein, aber lass
ja, wir wollen eine EP machen, ja. Und es gibt auch schon Beats und deswegen gab es auch schon Shoutout und alles, eine Liebe an UCU an der Stelle. Es gab ein bisschen Stress zwischen Use und mir wegen einem Beat, den er gerne hätte haben wollen und ich aber darauf beharrt habe, den zu behalten, weil wir den für die Lucky-Platte wollten. Und Use fand es nicht gut. Und ich fand es dann nicht gut, dass er es nicht gut fand. Und deswegen hatten wir ein bisschen eine Meinungsverschiedenheit und haben auch lange nicht geredet, komischerweise. Aber trotzdem alles Liebe und ich freue mich, den Jussi wieder zu treffen. Aber das schließt jetzt vielleicht so den Kreis. Und wir werden diese Platte machen, aber es ist scheißegal wann. Ob wir die jetzt vor 2 Jahren gemacht hätten oder jetzt irgendwann, man wird sehen. Wir machen eine EP zusammen und die kommt schon irgendwann. Ich habe hier Parts von
Lange nice.
Liegen und die sind sehr
und dann
gut.
Vielleicht mit User als Feature auf diesem Track, wenn er sich bis dahin dazu durchgerungen hat.
Wenn er nichts Politisches machen will, ja, weil, nee, egal, das ist ein Insider jetzt, ein Insider. Nee, Spaß, alles cool. Lucky und Yusi kennen sich ja genauso lange wie ich und Lucky, nämlich von dieser Party.
Weißt ja,
du? Und da hat Yusi halt Massive Chicks Sound in der Zeit gemacht und du kennst vielleicht dann die Massive Chicks Platte und kannst dir vorstellen, was Lucky sich gedacht hat, als Yusi und Bonzi ja. Massive Chicks auf der Bühne performt haben, vor 12 Jahren oder so. Und deswegen war da der Start genauso holprig wie bei mir und bei Lucky, glaube ich, aber mittlerweile kam ja auch schon so, boah, der Justus, der hat jetzt auch hier mit dem Edgar und mit dem Toni, die machen voll gute Songs, und ich so, ja, sage ich dir schon länger, ja, habe ich halt jetzt erst so mitgekriegt und das so, da halten wir uns halt ab und zu und das ist ja schön.
Ist ja mittlerweile auch Familienvater, Ahnung. Der gute Mann, da laufen ein paar Sachen wahrscheinlich an einem vorbei.
Ja, das ist auch geil, ich glaube, einer der letzten Splash, wo ich war, also das war dann 19 müsste es gewesen sein, kam Toni irgendwann her, alter Lucky, hat mich gerade angelabert und ich so, warum? Ja, wir kennen uns nicht und der kam her und hat gemeint, ja, weil wir uns, also das ging jetzt, ich bin jetzt da nicht die Schnittstelle, aber so, der war halt so, der hat sich richtig, du hast es gemerkt, der hat sich richtig gefreut, dass Lucky ihn angesprochen ja. hat und so, hey, wir kennen uns über ein Eck und ich mag das und das von dir und Toni war so, ja, ich mag dich,
ja, ja.
so in dem Style und kurz danach habe ich dann irgendwie Lucky getroffen und Lucky steht irgendwo oder sitzt in so einem Liegestuhl und dem ist alles wie immer zu viel und hey Marz, es geht, ich habe gerade den Kumpel von dir getroffen und ich so, wen? Ja, den Dicken, aus denen hier den Toni und ich so, voll gut, ja, alles cool, ja, der ist voll nett und ich so, ja, voll gut, du ja auch, ja, okay, geht so, setz dich, so und dann, und solche Stories ist dann immer, ach geil, schön, das hat, wegen sowas hat sich dann schon gelohnt, zum Splash zu kommen oder dann mit Lucky sich Nas anzugucken, eine Stunde, auch bestes, so einfach eine Stunde da stehen und Nas gucken mit Lackmann. Beste Leben.
Das ist der perfekte Schlusssatz für dieses Statement. Machen wir noch ein Ding. Also ich will dir noch ein Ding an den Kopf werfen. Wir gucken einfach mal, was dann passiert in der Hinsicht. Und zwar Graffiti.
Puh. Ja. Vielleicht auch wegen WA sagt Graffiti-Reklame, keine Ahnung. War eine Füllerline, aber die macht sehr Sinn. Weil kein Mensch schreibt dir vor, wie viel Reklame du draußen sehen willst, aber viele Menschen schreiben dir vor, wie viel Graffiti du draußen sehen darfst. Nee, Altbacken, ich komme halt aus dieser Zeit, wo ich halt Graffiti auch sehr, wo das halt alles so dazugehört hat und dieses, ja, wir hatten früher so einen kleinen Raum und in einem wurden Skizzen gemalt und die sind in der Nacht Züge malen gegangen und im anderen wurde irgendwie gefreestylt auf den Beat, der tagsüber produziert wurde und kein Mensch kam über Jahre drauf, dass wir uns jetzt irgendwie als Crew sehen oder irgendwie als Teil von irgendwas, sondern man hat es halt einfach gemacht, weil man nicht Bock hatte, in irgendeinen Club zu gehen und einen Wodka Bull zu trinken für 7 Mark 1000, keine Ahnung, welche Währung es damals gab. Nee, Graffiti ist eine, ist fast so gut wie die Simpsons. Ja. Also wenn ich jetzt denke, mein Leben ohne Graffiti, das wäre ungefähr wie mein Leben ohne die Simpsons. Beispielsweise. Ich glaube, Graffiti bringt so den gleichen künstlerischen wie auch inhaltlichen Affront der Gemeingesellschaft gegenüber und schafft sich somit Aufmerksamkeit, weil es halt gut verpackt ist und manchmal aber auch dreckig in dein Gesicht verpackt ist oder ja. Ich hatte letzte Woche eine Diskussion oder ein Gespräch mit jemand, der gar nicht in Graffiti, also so ein bisschen, aber so gar nicht drin ist und hab mal so eine Viertelstunde philosophiert und geredet von Leuten und Yards und erklärt, was das ist und wo Leute schon runtergefallen sind, also es ist nicht auf
das ABC
auf
einmal erklärt,
sondern einfach was, wie egal es den Leuten ist. Nein, andersrum. Wie egal es den Leuten ist oder wie die Priorität, die Stiebers schauen. Wenn wir jetzt schließt sich der Kreis, aber so dick, dass Torch noch dicker wird. Noch runder im Bauch. Das Shoutout an die Stieber-Twins. Prioritäten lenken Leben. Und zwar, die Prioritäten verschieben sich manchmal ganz schnell. Und zwar in solchen Dingen, dass du eine Skizze gemalt hast und die irgendwo hinklatschen willst. Aber die Unterprioritäten sind schon sonst immer so Lebenerhaltung. Und du, klar, denkst du jetzt nicht, dass du jetzt Stress haben wirst wegen um dein Leben, wenn du jetzt irgendwo hingehst und malst, aber wenn du halt auf eine Bahnstrecke gehst und da ist Hochstrom und da kommt irgendeine Soko mit Hunden und die lassen die einfach von der Leine und du hüpfst irgendwo runter, weil du sonst Angst hast, dass der Hund dir in den Arsch beißt. Das sind Sachen, wo du dir vorher, ja, das kann passieren, aber du denkst nicht drüber nach, wie weitreichend das auf dich körperlich vielleicht Bezug haben kann. Und hab Leute, die halt früher das Land verlassen haben, weil die Stress mit Bullen hatten und dann waren die 3 Jahre in Spanien. Und ich habe selber jetzt nicht so, ich habe vielleicht so Graffiti gemalt, vielleicht ein bisschen weniger Graffiti gemalt, wie ich heute Fußballfan bin. Also jetzt nicht so, ich gehe jeden Abend einen Zug rocken und so, sondern man hat mal halt gemalt und war da schon so drin, hatte eine Crew und hatte auch Stress und eine Soko in seiner kleinen Stadt, die eigentlich nur dich gesucht haben, aber du hast dich jetzt nicht so gefühlt wie die Ultra-Gruppe, weißt du, du warst jetzt nicht so organisiert und hast dein Zeug zu Backspin geschickt und warst halt eine kleine Riesengang und bla bla bla, sondern hast es halt einfach mal gemacht. Und deswegen feiere ich das auch alles so, weil wir das halt einfach mal gemacht haben und es schon krass Sinn gemacht hat, was man da halt einfach so mal gemacht hat. Weil es halt viel für Selbstständigkeit und eigenes Arbeiten und Verantwortungsbewusstsein und so auch getan hat über die Jahre mehr, als man vielleicht, also ganz sicher damals gedacht hat.
Und während der liebe Marz einen Schluck aus seinem Vino nimmt, haben wir, glaube ich, sämtliche Parts deines Lebens einmal durchgerockt. Und jetzt kommen wir einmal in die Zukunft. Du hast ja gesagt, eine EP mit Lucky oder was auch immer mit Lucky könnte kommen. Was ist denn ansonsten in nächster Zeit geplant? Weil ich habe es ja am Anfang auch angesprochen. 4 Jahre ist es jetzt her mit Host Flows Flamingos. Und davor war die Frequenz ein bisschen enger. Jetzt hatten wir natürlich auch Corona, klar.
Ja, also, aber es war auch geplant. Also es war immer geplant, dass ich nach Collabos, natürlich, das Collabos ist geflutscht wie nichts, weil die Gang damals auch krass geil war. Also wenn ich zurückgucke, so Klasse von 95 und dann vielleicht die Blase, die Beginner und keine Ahnung wer hatte und so Beziehungen, die vielleicht auch Alan, also A zum J und Carlo hatten und Rockstar, das sind ja immer so Blasen, die halt gerade funktionieren, weil man sich in richtigen Momenten über den Weg läuft und ich glaube bei Collabos hat es halt genau gepasst, sich mit Leuten wie Curly und Schote und Anaka und Lucky und halt auch gerade Juse, der halt einfach für den Skit herhält für den Tony-Song und so und das hat halt alles gepasst, so dass das lief halt auch zack, 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 du hast es geschickt und du hast sofort zurückgekriegt und da hat es auch angefangen, dass du das positiv genommen hast mit Internet, also so, heute ist es eher so, ich habe dir auch gesagt, hey, lass treffen, ich weiß, schwierig, Corona und so und man kriegt es vielleicht nicht dann hin.
Auf jeden Fall.
Aber wenn möglich ist, dann hat man ein cooleres Gespräch und da bin ich eher der Befürworter und da war man aber natürlich so, hey, das geht halt einfach schnell, zack, WAV-Datei, zack, hin und her und es läuft. Und das war halt so ein krasser Vibe und um jetzt einen blöden Ding, also ich fühle mich mit der Band, wie sie sich jetzt entwickelt hat, unfassbar gut, wie ich mich selten irgendwie gefühlt habe, weil ich halt nicht allein bin. Also ich habe die Bixie Boys und kann natürlich Rap-Musik machen und Beats picken und irgendwas, ganz blöd gesagt, drauf rappen und die Songs sind mit einer guten Mische und einem DJ oder sonst irgendwas, einem Feature und so weiter fertig. Aber mit einer Band ist es ein ganz anderes Songwriting-Prozess und uns war auch klar, nachdem wir Love to Hate gemacht haben, also das Album war fast fertig, die Jungs haben vorhandene Songs genommen und schon mehr oder weniger live umgesetzt oder einfach noch ergänzt, auch gesagt haben, dass wir from the scratch starten und neue Songs machen und das wird dauern. Und dann kamen eben viel spaßige Live-Auftritte dabei raus und dann auch noch Corona und jetzt dauert es einfach länger. Aber ich werde mit den Bixie Boys es anstreben, Marz und die Bixie Boys was zu releasen jetzt, was ich vielleicht gleich sag und dann vielleicht das Album, das erste schon zu probieren, dass es nur noch die Bixie Boys heißt. Also, dass du weg von diesem Marz rappt, hat eine Liveband und ja, das muss so ein Etablierungsprozess, keine Ahnung, heißt aber nicht, dass ich nicht jetzt wie mit Lucky eine EP machen möchte. Einfach so Bucketlist.
Absolut nachvollziehbar.
Gemacht. Voll gut. So, keine Ahnung, und so, ja, voll nice. Also ich feiere es hart, dass man, also nicht, ich feiere nicht am meisten, dass man das machen kann, sondern ich feiere am meisten, dass man das machen kann, weil man sich versteht. Und das ist das Schöne. Und selbst wenn wir die Platte nicht machen, verstehen wir uns trotzdem so. Und ich will auch immer so, hey, ich komme mal vorbei eine Woche, ja, komm vorbei, wie kannst du hier pennen und bla bla. Und ich kenne ja auch, weil ich habe, wie gesagt, man, das ist ja eine Family bei denen. Und es würde ja bei Lucky, Shoutout nochmal an der Stelle, jetzt nicht so Hip-Hop-Shoutout, sondern wie die das machen. Das ist ja Handshake-Business-Witten. Und die haben ihr Zeug gemacht und vielleicht bei der einen Platte mehr Erwartungen gehabt und bei der anderen weniger. Aber das Zeug ist ja für viele Leute krass. Also ich bin mit Lucky krass rumgekommen wegen Support-Sachen und da kriegt man ja mit, was die Leute, was Lucky und auch natürlich Maskareem den Leuten insgesamt geben. Und das ist schon nice und dass das halt so auf nicht Rentierbasis gemacht wird, sondern wir machen das jetzt und es ist ein Album und dann fahren wir halt auch rum und alles Handshake-Business und der macht unser Booking, der eigentlich kein Booker ist. Und das ist ja auch respektabel, dass man das so durch. Das ist ja auch genau dieses Family-Business, was man aus der Ultraszene kennt beispielsweise oder halt von guten Freunden.
Ja. Ja, genau. Aber eigentlich hast du das perfekt beantwortet. Ich habe einen wunderschönen Abend gehabt, da warst du auch dabei in der Rotunde in Bochum, wo das war übertrieben gut.
Wow, das war nice.
In Gänze. Ja. Und ich habe, das mache ich nie. Ich bin kein Typ, der das macht. Ich finde es auch nicht problematisch, wenn man das macht, aber ich bin einfach nicht so vom Kern aus. Ich frage Künstler eigentlich nicht nach Fotos. Also das mache ich einfach nicht so. Aber als ich Lucky gesehen habe und Flipstar nebeneinander,
Alter,
total verloren in dieser Lobby, wie sie da saßen, als ob sie selber Teil dieses, also selber Zuschauer gewesen sind, habe ich den Kollegen Marvin von mir rumgeholt und habe gesagt, du machst jetzt ein Foto. Also so rede ich normalerweise nicht mit meinen Leuten, logischerweise. Du machst jetzt ein Foto. Und dann habe ich Lucky angelabert. Und das, was du gerade gesagt hast, dieses Family-Business, na klar machen wir das. Und so, der ist zwar ein bisschen brummig dann in dem Moment, weil ich glaube, nach der Show auch ein bisschen schwierig und so, aber die Möglichkeit zu haben, als wirklich die-hard, immer krank auch, genau, als
und immer krank, als
die-hard
und immer krank
Fan so, ja. Von ganz, ganz früher ein Foto mit den beiden zu haben, das habe ich nirgendwo gepostet, weil das versteht keiner. Das verstehe nur ich. Das habe ich, das Bild. Und das trage ich jetzt, ein bisschen pathetisch, trage ich viel mehr und viel lieber in meinem Herzen, als dass ich das jetzt bei Instagram oder so posten müsste, weil das versteht keiner. Also das Level, das dieses Foto für mich hat, können keine Likes aufwiegen. Boah, jetzt wären wir schon sehr pathetisch. Aber du verstehst mich wahrscheinlich.
Ja, nee, ich verstehe, was du meinst, weil das ist ja auch dieses, die Meinung von jemand anderem, den du wertschätzt, kann nichts aufwiegen. Und zu wissen, dass der das ehrlich meint mit dir, egal ob es jetzt Lucky ist oder deine Tante oder sonst irgendwas, das wirklich ehrlich zu wissen, ist schon sehr viel wert. Und wenn ich Lucky irgendwie, wir haben zum Beispiel, wofür mache ich das?
Übertrieben.
Ist für mich so eine, also damit kam er ja zurück. Also wofür mache ich das? Ist ja so, dieser Song ist so scheiße gemischt. Dieser Song ist so, der holpert so vor sich hin und Lucky fickt es so mit seinem, ich rappe jetzt was und es reimt sich. Und du überlegst dir danach voll, hat es jetzt Sinn ergeben oder nicht oder doch und also weißt du, so dieses und wir hatten eine Anfrage von einem Kumpel oder einem Freund hier, die eine Agentur haben und die haben so, die machen halt immer verrückte Dinge zu ihrem Jubiläum und zu einem krassen Jubiläum, wollten den Vinyl rausbringen und Bekannte, bin ich weg?
Der Podcast Fuppes und Rap wird euch präsentiert von For the Streets. Sneaker, Leinwände und Flächen in deinem Design. www.forthestreets.de.
Super. Nach leichten technischen Schwierigkeiten sind wir wieder da und wissen leider nicht, wo wir waren. Aber was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, vorweg.
Zukunftsblick. Wir waren irgendwo in der Glaskugel, was passieren wird.
Genau, wir waren irgendwo in der Glaskugel und wir haben irgendwie nach vorne geschaut und haben festgestellt, dass viel kommt von dir in nächster Zeit. Wir wissen nur noch nicht wann.
Ich habe eigentlich noch gar nichts gesagt. Also wir machen was und ich find's auch lustig, weil ich jetzt vorher auch keine Info schicken wollte. Wir machen eine Sache, die, glaube ich, in Deutschland so noch nicht gemacht wurde. Wir covern einen Künstler. Also dir ist Elsai von Slum Village vielleicht ein Begriff.
Nochmal bitte?
Elzai von Slum Village, der Rapper.
Nein.
Nein. Der hat eine Platte gemacht, die heißt Elmatic. Und das spielt eine Liveband, eine sehr gute Liveband, die Illmatic Beats komplett nach ihrem Gusto. Natürlich nicht 1:1, weil halt Liveband. Und er rappt seine Lyrics drauf. Und ich wollte schon immer, auch natürlich aus Businessgründen, zur Spotify-Etablierung und so, um die Bixie Boys da reinzukriegen, bevor wir ein Album machen, eine EP mit den Jungs machen, eine Cover-EP. Weil du natürlich live, wer uns live sieht, wir spielen, es ist jedes Mal anders, weil irgendjemand anderes nicht kann. Und dann klingst du halt immer anders, wenn du einen anderen Trompeter oder Posaunenspieler dabei hast oder mal einen DJ oder mal keinen oder mal nur mit DJ spielst, in Anführungszeichen nur. Und deswegen wollten wir vorher einfach so, ja, uns mal zeigen, eine Cover-EP machen, free download, ohne groß was dabei zu denken. Und über die Corona-Zeit kam mir die Idee, von heute, also wirklich abends so beim Durchhören, ehrlich, wir müssen eine Mac Miller-Platte machen. Und hab kurz drüber nachgedacht und ich bin großer Mac Miller-Fan, also sehr großer Mac Miller-Fan. Und jetzt haben wir eine Mac Miller-Platte aufgenommen mit 6-7 Anspielpunkten. Wir covern aber 10 Sachen von ihm. Und lassen uns einfach beeinflussen. Also teilweise übernehmen wir mal nur eine Piano-Line, haben aber alles, was auf der Platte sein wird, mit unserer Band nachgespielt. Also sprich, uns alles angehört, rausgehört, Noten geschrieben und mit der Band dann aufgenommen und samplen uns jetzt sozusagen wieder selbst. Und ich übersetze natürlich nicht seine Lyrics, sondern mache eigene Sachen drauf, die natürlich teilweise angelehnt sind vom Vibe, der sich glücklicherweise, das Glück ist ein dummes Wort in dem Zusammenhang, aber glücklicherweise sehr gut mit diesem mit seinem Vibe eben vereinbaren lässt. Also sprich, dieses etwas Dumpfe, etwas Gemutete, etwas mir geht's zwar gut, aber eigentlich geht's mir auch nicht gut, weil ich habe schon Probleme und seine letzten Jahre haben ja von auch viele Probleme gezeugt und unsere wohl jetzt auch. Und ich denke mir oft, hey, cool, dass du das jetzt nicht mehr mitbekommen hast. Und es ist ja ein sehr liebenswerter Mensch, glaube ich, auch gewesen und hat deswegen halt auch so viel Fans oder halt nicht nur Fans, sondern halt auch Freunde gefunden, die halt, wo die Mucke halt sehr viel gibt. Und ich glaube, Mac gibt für viele auch Europäer und auch, das hat viel mit Hautfarbe, glaube ich, auch zu tun, leider, aber halt auch sehr viel, weil du dich halt krass mit ihm identifizieren kannst und er der kleine Skater-Kid ist, der halt gut rappen konnte, aber halt mit, also unfassbar gute Musik gemacht hat. Und meine Jazzer haben sich auch einer war sehr sauer, als er gestorben ist und war so, boah, scheiß Drogen. Und da habe ich mit dem lange diskutiert, halb gestritten, so von wegen, ja, vielleicht, also nicht nur vielleicht, sondern ohne Drogen hätten wir nicht die Kunst von ihm gehabt, die er eben rausgebracht hat. Natürlich ist er jetzt früh gegangen und es ist sehr, sehr, sehr traurig, aber ja, muss man halt immer, also ich will es nicht werten. Und ich glaube, das passt sehr gut und also ich weiß, dass es sehr gut passt, weil ich kenne die Studioaufnahmen und die Hälfte ist so mehr oder weniger fertig und das wollen wir rausbringen. Wenn wir dürfen, das hat mit Rechten zu tun, würden wir das natürlich gerne auf Spotify und eine Kleinstauflage Vinyl machen. Und sobald wir physisch ins Plus gehen, wollen wir das Geld spenden. Nicht um gut Menschen zu sein, sondern einfach, hey, also Vince Staples hat die Mac Miller Foundation gegründet nach seinem Tod und setzt sich für sehr gute Sachen ein und das macht den Bock jetzt nicht fett, wenn wir den 700 € schicken oder so. Oder lass es 2000 sein. Aber dann machen wir das halt mit dem Geld hier für was Gutes so. Und das GEMA-Geld ist klar. Also GEMA-Geld klingt jetzt immer so viel. Aber so die GEMA-Sache ist halt live. Klar, spielen wir das Zeug halt auch live. Aber das würden wir uns dann zurechnen. Aber wir wollen uns jetzt nicht bereichern an Kunst, die der mal gemacht hat, sondern eher die Corona-Zeit genutzt haben in einer geilen Session, die man sonst vielleicht nicht gemacht hätte. Und wird auch ein rundes Ding, also wir haben von jedem Album oder jedem Release, das er hatte, was drauf. Unbewusst ist jetzt halt so gelaufen. Außer bei einem, aber da covern wir das Cover und das ist halt dieses rote, wo er nackt am Tisch sitzt und dann sitze ich halt nackt am Tisch von Watching Movies with the Sound Off und das sollte eigentlich ein Schnellschuss sein und so wie ich jetzt schon, wie lange ich rede, so lange hat es auch gedauert, das aufzunehmen, weil wir uns halt auch 2-3 Mal nicht sehen durften als Band. Also nicht mal mehr, um zusammen in ein Studio zu gehen, weil wir zu viele Menschen gewesen wären. Und deswegen konnten wir halt echt in ein Studio gehen und Musik machen. Das konnten wir jetzt irgendwann wieder und jetzt ist die Band fertig und ich halbmäßig, halb textmäßig und das ist so das große, aber so das nächste Ding, an dem ich arbeite. Und dann kennt man vielleicht uns als Band mehr, als man jetzt kennt. Und dann kommen die Albumsachen, die eigentlich auch schon fast fertig
das ist,
sind.
Du hast ja ganz am Anfang gesagt, du glaubst, dass es das im deutschen Hip-Hop so in der Form noch nicht gibt oder dass es das so in der Form generell noch nicht gibt. Mit dem Ansatz, das Ganze dann auch noch zu spenden und dann auch noch so passend zu spenden, glaube ich, seid ihr auf jeden Fall einzigartig, was das Ganze angeht.
Ja, aber jetzt übertreibst, also nicht übertreiben, wir werden dann nicht, also wenn du 300 Vinyls machst, dann nimmt, oder lass es 500 sein, da machst du
Ja, aber
du
es geht ja mehr um das, ob man das macht, nicht wie viel das ist. Ne?
Ich also habe auch am meisten, ganz ehrlich, ich habe jetzt noch nicht, weil ich ja, die Leute, es ist ja keine Pressemeldung und nichts raus und ich habe mal ein paar, hier mein Insta-Bild ist ein Mac Miller-Bild seit Ewigkeiten so, aber jetzt hat es ja nichts, also einfach, weil ich ihn cool finde, aber da weiß ja niemand, dass wir das machen und darauf soll es jetzt nicht aufbauen, nur das soll einfach zeigen, dass es ist Musik und wenn Leute Musik dann weitermachen, das hat nicht immer alles was mit Business zu tun und ich übertreibe jetzt mal ganz hart, Eistees und Pizzas beim Rewe zu verkaufen. Weißt du, was ich meine? Das ist, die Spanne ist sehr weit und da haben ganz wenig Dinge miteinander was zu tun und weißt du, und wir machen das jetzt halt, weil wir es halt geil finden, weil du wusstest ja sowieso nicht, wo die Fahne hin wird, aber wo der Zug hinrollt in den letzten Jahren und dann hast du es halt einfach mal gemacht und das ist ja auch, die geilsten Releases oder die geilsten Karrieren wurden ja auch genau mit solchen Moves gestartet, dass die Leute das halt einfach mal in Atlanta im Dungeon Dragon gemacht haben und danach gab es Goody Mob und CeeLo Green und Outkast oder in ihrem Wu-Tang-Keller oder in Berlin Optik hier beim Downstairs, keine Ahnung, weißt du, du machst es halt einfach und dann gucken wir mal, was passiert so. Und da will ich mich jetzt nicht mit denen vergleichen, aber so, das,
nein, nein, aber
gibst du halt einen Fick, sondern hast halt Ding im Kopf und machst es dann halt einfach, wie halt einen Zug malen, obwohl da irgendwelche Hunde sind.
Ey, das klingt super, super spannend und diesen Ansatz, auch die Big Seas da ein bisschen weiter nach vorne zu holen, auch quasi dich mit da rein zu holen und dann so als komplette Gruppe da vorne vor zu schieben, auch quasi um die Jungs ein bisschen zu supporten, weil sie auch wirklich deinen Sound sehr mitprägen und sehr einprägsam eben auch in deine Musik mit reingekommen sind. Das ist auch ein super Ansatz auf jeden Fall. Wie ich raushöre, bist du mit den Jungs auch so cool. Das heißt, das ist ja eine Verbindung, die passt halt einfach und dann ist doch super, wenn ihr in der Zukunft einfach auch in der Form weiter Mucke machen könnt. Und jetzt mit so einem Tribute-Ding ist natürlich, da steckt viel Herz drin, ne?
Sehr. Also klar, weil es ist halt, wie gesagt, wie ich sage, auch immer bestes Gegenbeispiel, wir hätten halt auch, jetzt spielen wir eine Wu-Tang-Platte nach. Aber es klingt dann halt auch, wenn so ein paar Whiteys eine Wu-Tang-Platte nachspielen. Und da bin ich halt weniger drin und also in keiner Weise, Mackie bin ich auch wenig drin in seinen Lebensumständen, aber der hat halt sehr viel zugelassen, so, und so da irgendwie teilzunehmen und bin jetzt vielleicht auch nicht der krasseste Nerd und kenne alles auswendig so, aber das ist halt einer von den Leuten, wo ich sagen würde, so, ja, da hänge ich am längsten dran und bin auch so, keine Ahnung, habe ja was, jetzt bestes Kreis zu spannen mit dem Stechen lassen, so. Klar, der ist gestorben, dumm gelaufen, er kann es jetzt nicht mehr verbocken, aber wenn du das jetzt halt geil findest, dann kannst du dir von dem halt auch einen Daumen oder so stechen lassen. Und ich habe, glaube ich, 2 Mac Miller-Tattoos mittlerweile. Und ist nicht so, dass ich nicht sonst wenig Tattoos hätte, aber das ist so ein Teil, wo du so denkst, ja, das ist halt ein großes Ding und der hat sich halt auch krass weiterentwickelt. Also welche Rapper haben sowas hingelegt und die als Rapper so angefangen haben, Highschool-mäßig, YT und dann wirklich in L.A. mit in der krassesten Zeit mit den Top-Dog-Jungs gearbeitet, also mit TDE, Schoolboy, Kendrick und so weiter und jetzt halt einfach Chaser war und mein Bassist, der Jan, bester Typ, war sehr sauer in der Nacht, wo er gestorben ist, also ich wäre auch nicht verstorben, das klingt immer so pathetisch, aber ich weiß halt, am Abend hatte ich was vor und ein Date und man hat sich getroffen und dann ist halt Mac gestorben und du warst so, jetzt ist gerade nicht Mac gestorben, willst du mich verarschen, Alter? Der hatte keinen Gangstress und hier ist Nipsey war krass und also jeder Tote ist einer zu viel und es war immer krass, aber das war so, was? Ist der überfahren worden oder weißt du? Und ja, nee, daheim und bla. Und das war wirklich krass und ich habe jetzt sogar so ein bisschen, das klingt jetzt voll crazy, aber so ein bisschen Gänsehaut, weil es sich halt so mitgenommen hat und der war richtig sauer und war so, Alter, was für ein Chaser wäre der gewesen und was hätte der noch für Musik gemacht? Und da hat er so recht. Da war es jetzt nicht so, ja, der hat jetzt halt Stress und ist erschossen worden und weiß nicht, wo das noch hingegangen wäre, aber bei McHatton haben wir viel verloren. Aber auch viel gewonnen, dass er überhaupt da war.
Ist, glaube ich, auch so ein Club 27-Ding, ne? Also
ja.
Von wem die da zu der Zeit verstorben sind, da ist dieses hypothetische,
er rappt was wäre, auch. Wenn... Er don't want to join the 27 Club. Er hat auf einem Song, rappt er das auch so. Nerd-Talk jetzt, aber ja, aber so war er. Also ist ja halt auch so der ja, er hat sehr viel gute Sachen aus dem Leben hervorgehoben und spread love, love is good. Das ist für alles, was Mac gestanden ist, hat und ich meine, keine Ahnung, er hat jüdische Vorfahren und so allgemein, wie er zu allem gestanden ist. Ich habe dem letzten aus Zufall, weil ich YouTube hier irgendwas geguckt habe, habe ich dieses Steiger-Interview mit Mac Miller auf einem Universal-Gebäude zu seinem zweiten oder dritten Album gesehen. Das ist so ein abartig gutes Interview, weil Steiger ihn direkt auf irgendwelche religiöse Sachen anspricht, die er irgendwo anspricht. Und Mac geht voll drauf ein. Du merkst, er ist high as fuck und ist in Berlin und ja, irgendwelche German Dudes so. Aber geht, das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Gespräch. Und so Deutsch-Rap-History-Interviews, vergiss Flair-Scheiß, guck dir das an mit Steiger und Mac Miller. Das ist richtig, richtig gut, was die da reden.
Ja. Mart, ich stelle fest, habe ich bei Pimpf auch festgestellt. Wir brauchen eine zweite Folge. Ich lade dich noch mal gerne ein und dann reden wir unter...
Mit Pimpf zusammen, bitte.
Ey, super gerne.
Bitte. Und dann treffen wir uns wirklich, weil ich mag Pimpf sehr und ich will unbedingt mal einen Song mit ihm machen, aber es sollten alle die Mucke machen, mit Pimpf einen Song machen, weil
bester ja, einfach Dude. Gut ist. Ja, weil einfach gut.
Ja, einfach gut.
Mit Pimpf habe ich auch noch ein kleines Date, weil das war nämlich der eigentliche Grund, warum ich diesen Podcast starten konnte. Er hat mir aber bei einer Sache, die ich irgendwann mit Sicherheit auch nochmal erzähle, geholfen. Und ich habe ihn dann im Umkehrschluss nach Wuppertal hier eingeladen, weil er diesen Ground noch nicht hat. Und ins altehrwürdige Stadion am Zoo habe ich ihn dann eingeladen. Das müssen wir auch noch einlösen. Und dann kommt er einfach beide rum und das machen wir hier. Das ist
eine super schöne Sache. Um die Kredibilität jetzt nochmal zu unterstreichen und so und in bold zu machen. Ich war in Hamburg vor ein paar Jahren mit der VfB durch Zufall in 4 Tagen zweimal in Hamburg gespielt. In diesem komischen großen Stadion, das die da irgendwo im Wald haben. Und diese Rautenverein. Und einmal haben wir 6-2 aufs Maul gekriegt und danach im Pokal dann 2-1 gewonnen. Das war dann wieder nice. So eine Verlängerung. Gefickt. Und jedenfalls habe ich eine Karte übrig gehabt, weil irgendjemand abgesagt hat. Und Pimpf hat so angeschrieben über Insta, ja, das Karte übrig. Weil ich wirklich so spontan, ich habe die in der Tasche, wenn jemand mitkommen will, gib kein Geld, komm einfach mit. Und er so, ja, bist du im Block? Und ich so, ja, ich bin im Block, ja, dann komme ich nicht mit. Und sage ich jetzt positiv, weil er so, ja, ich war auch, er lehnt sich halt nie, er ist halt ein sehr nonchalant, also hier, 5 o'clock in the morning, nonchalant hat sich nach ihm benannt, was so Sachen angeht, weil er einfach so Understatement ist und das mag man einfach, also ich mag das sehr an dem, dass es so, ja, wenn du jetzt was Neutrales gehabt hättest, fände ich es geil, weil du ja von einem anderen Fan und so, aber jetzt, ich gehe da nicht in Block. Und das finde ich so gut, dass er das halt dann so auch so ganz direkt mir gesagt hat und dass der Pimpf ist ein sehr liebenswürdiger Mensch, was so Sachen angeht und ich glaube, nee, nicht nur ich glaube, ich weiß ja auch, was er so tut, was halt Werte angeht und das hat er zwar immer im Vordergrund, aber man merkt, wenn er spricht oder was tut, ist es nicht sein Hauptanliegen, sondern es kommt halt natürlich mit, weil man halt
absolut
probiert oder weil man halt irgendwo ein guter Mensch ist oder auch nicht, Punkt.
Das kann ich nur unterschreiben, du kennst ihn natürlich ein bisschen besser, aber den Kontakt, den ich mit ihm hatte, war genau so, von daher kann ich es auch bestätigen.
Deswegen gerne, viel zu wenig persönlichen Kontakt gehabt, das wäre der Shit, wenn wir uns in der Öffentlichkeit ohne G-Regeln mal zu dritt irgendwo treffen können. Im Splash-Backstage, wo dahin im Hintergrund ist der See und so. Und Travis Scott spielt gerade um 18 Uhr, weil er seine Karriere geht gerade den Bach runter in 6 Jahren oder so.
So machen wir das.
Spaß.
Max, das ist super. Ich danke dir recht herzlich für ganz viel Zeit und ja, für ganz viel Anekdoten und für ganz viel Fußball und Hip-Hop-Knowledge, die du hier mit reinbringst. Und es war eine sehr schöne Folge. Vielen, vielen Dank. Und ja, gibt's sonst noch irgendwas zu promoten? Möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen?
Ich dachte, das wäre der Prälude gewesen, aber mein Fernseher ist schon aus und die Bayern haben, ich guck, das ist das Schöne, man redet gern drüber, ich weiß nicht, ob sie 2 oder 3-0 gewonnen haben, sie haben auf jeden Fall gerade in Barcelona gewonnen, aber 3-0, ja. Hey, vielen Dank, dass ich so viel reden durfte, weil,
sehr gerne.
Also ich freue mich immer, wenn Menschen Interviews möchten, ich quatsch halt auch gern, aber quatsch vor allem gern, wenn Leute sich ein bisschen mit dem identifizieren, was man macht und auch sich vorher informiert haben. Und ich hoffe, ich mache das auch immer gerecht und respektabel, sprich, ich höre mir Folgen vorher durch und weiß dann, mit wem ich mich einlasse. Und das ist auch sehr cool. Deswegen freue ich mich, wenn ich noch weitere Folgen von euch hören kann. Vielleicht wieder mal mit Pimpf zusammen oder ich vermittle dir Afrop, der kann dir auch viel erzählen vom VfB.
Super gerne.
Also ich bin jetzt nicht der beste Facebook-Freund von Afrop und wir stupsen uns an, aber das war jemand, wo ich mir dachte, Afrop kann man doch mal, mit dem kann man bei euch doch mal quatschen. Oder Separate in Mainz. Ich weiß nicht, wie sehr der dran ist. Und Vega kenne ich nicht, tut mir leid, aber der ist ja das beste Beispiel. Nein, ich rede zu viel. Vielen Dank, dass ich so viel reden durfte hier. Und ich wusste, dass ich übertreib's, weil ihr habt da die besten Themen, die es so gibt. Du hättest mir jetzt noch Käse, Fuppes Rap und Käse nennen können, dann hätten wir noch länger über Pizza
ganz kurz
geredet.
Dazu ganz kurz eine Sache. Ich halte dir jetzt einen Käse in die Kamera, das ist auch ein wunderschöner Satz. Und du bewertest ihn.
Auf einer Skala von 1 bis das Mic fällt runter.
Ja, genau das. Das habe ich auch noch nie gemacht. Das ist mein Mikro umgefallen. Eine Sekunde.
Das Elvis-Mikro. Ich muss Käse bewerten. Das musste Lars bei mir daheim auch mal machen. Ja, gut, es ist ein Cheddar. Okay. Auf was für eine Skala? Schulnoten oder?
Ja, mach mal Schulnoten.
Ja, das ist halt so ein Durchschnitt. So eine 3 bis 4, gell?
Es ist ein ziemlicher Durchschnitt, weil es aber auch ein Scheibenkäse, also schon geschnittener ist. Ne?
Egal, es ist lang genug, aber dann ist es auch egal, ob es eine Minute länger geht. Ich habe eine Flasche Wein getrunken, deswegen ganz schnelle Anekdote. Wir haben einen Jam gemacht, im gleichen Haus, wo wir diese Battles waren mit Juse, wo er rausgeflogen ist, zu Recht, Wrecker Rapper. Da hat Lars gespielt und Nico Suave. Verrückt, haben wir einfach mal gebucht, aus Spaß. Und dann hat Lars bei mir daheim gepennt. Und war nicht so d'accord damit, bei mir daheim zu pennen, aber es war schon schön und luxuriös. Und wir sind dann abends bei mir nachts daheim gelegen und alle waren weg und haben Fernsehen geguckt zur RTL, wie man das so macht. So zwei Leute, die sich nicht kennen, aber halt sich gebucht haben. Und er so, ja, hast du was zu essen? Ich so, ja, habe ich was, aber halt nur so Brot, so Toast und Butter, Käse, was man so daheim hat. Käse ist cool. Und ich bin zum Kühlschrank und hab zum 6-7 Euro, also guten Käse da gehabt und so einen Tilsiter, 89 Cent. Blabla. Und geh so hin und ich sehe, ich habe die beiden und er hat sich wirklich, ich habe zweimal gefragt, so, bist du dir sicher, für den Tilsiter entschieden? Und ich so, hey, das ist so Lidl, das schmeckt nach Zeitung. Und er so, nee, alles gut, tut es einfach auf den Toast. Und dann hat er den gut gegessen und ich habe meinen Stinkerkäse gegessen und dann hat er geschlafen und ist nach Hause gefahren und hat dann Alben für Schindy geschrieben irgendwann mal. Das ist doch eine schöne gute Nachtgeschichte für Deutschrap. Kannst Lars ja mal fragen, ob er was mit Fußball zu tun hat oder so.
Oh, das ist cool. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Du liegst gerade, genau. Das war eine wirklich schöne gute Nachgeschichte. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs
Teilen. Sie ging um Käse. Das kann nicht besser gehen. Wie Chip und Chap. Es geht immer um den
jetzt,
Käse.
Aber jetzt haben wir Käse.
Jetzt
haben wir aber alle drei Themen mit drin gehabt. Und das ist doch schön. Dann konnte ich dich am Ende auch noch mal ganz...
Es war eine Wette. Ich habe jetzt 100 Euro gewonnen von der UEFA. Ich hatte gewettet, mit dir Käse unterzubringen. Nee, Spaß.
Ja. Perfekt. Mats, ich danke dir recht herzlich.
Vielen Dank zurück.
Und wir hören uns. Mach's gut.
Ich hoffe, wir sehen uns auch wieder und sind alle safe.
Machen wir.
Bleibt alle gesund. Peace.